Yo, was geht ab? Es ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge 244 und heute habe ich Manuel Matzka wieder zu Gast. Er war in Folge 234 schon zu Gast und wir hatten damals schon ausgemacht, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen werden über das Thema Concurrent Training oder auch Hybrid-Training genannt, also parallel Kraft und Ausdauer zu trainieren und eben dann auch diese Interferenzeffekte zu besprechen, also ob jetzt Ausdauertraining schadet, wenn man Krafttraining machen möchte oder auch andersrum, das heißt, wenn man zum Beispiel Muskeln oder Kraft aufbauen möchte und dazu Ausdauertraining macht, hat es negative Auswirkungen auf den Muskelzuwachs oder Kraftzuwachs, weil es ja doch viel auch im Internet gesagt oder behauptet wird und es gibt mittlerweile relativ viel Forschung dazu und die besprechen wir dann eben auch und Manu macht es gerade aber auch selbst, weil er viel Krafttraining gemacht hat in den letzten Jahren und jetzt aber auch auf einen Marathon und Halbmarathon hin trainiert und er hat dazu noch Erfahrung aus dem Coaching-Bereich, weil er ja mit den Kanuten und Ruderern gearbeitet hat, die natürlich Kraft und Ausdauer brauchen und da dann eben auch entsprechend trainieren müssen. Und der Manu ist ja auch im Team vom Professor Dr. Billy Sperlich und ist dadurch auch involviert beim Fitnesswissenschaftskongress und deswegen sprechen wir am Anfang auch kurz nochmal darüber, weil ich hatte ihn ja auch beim letzten Fitnesswissenschaftskongress auch erst kennengelernt gehabt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ja, es war ganz lustig, weil ich kannte dich ja noch gar nicht, letztes Mal. Und ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie am Anfang relativ schon irgendwie da in der gleichen Reihe saßen oder auf jeden Fall saßen wir halt abends beim Essen, glaube ich, am gleichen Tisch. Und ja. Ich weiß nicht, ob es dann am ersten oder am zweiten Tag war, aber irgendwie, ich kannte dich ja nicht. Und irgendwann bist du dann so aufgestanden und so, ja, ich muss jetzt los irgendwie zu meinem Vortrag. Und ich so, hä, was? Der hält auch einen Vortrag. Ich dachte, du bist halt einfach auch nur irgendwie so, ja, so wie ich halt einfach nur ein Gast, weißt du?
Ja.
War schon ganz lustig.
Ja, ich meine, es ist ja auch, also jetzt keine Welt voll Glamour, würde ich jetzt mal so sagen. Klar, dem einen oder anderen siehst es vielleicht nochmal an, dass er da vortragender ist, weil er sich dann wirklich da ein bisschen aufpoliert oder auch wirklich meint, man muss mit Hemd und Krawatte da rumrennen. Aber das hat ja Steff Geisler ja auch gesagt, das ist ja eigentlich ein super lässiger Kongress und theoretisch kannst du da auch im Jogger kommen, sag ich mal, ne? Also so jetzt hart ausgedrückt, tut auch keinem weh. Und also ich sag mal, klar, finde ich auch richtig, so Steff oder Billy, die dann auch entsprechend gekleidet da laufen als Kongresspräsidenten, aber du wirst oder hast ja auch viele Vortragende, die das ganz entspannt machen, ne? Ja. Und ich meine, vorletztes Jahr war hier Jonas Ries zum Beispiel, hatte ja auch so ein bisschen was vorgetragen. War ja auch, also ja, es war vorletztes Jahr, also man vertut sich immer, der Kongress ist alle 2 Jahre.
Echt? ich dachte, ja. Letztes Jahr gewesen. Oh Mann.
ich habe das auch manchmal nicht so ganz auf dem Schirm, aber es war tatsächlich vorletztes Jahr.
Ach krass.
Und ja, also ich finde es schon gut, dass da halt eben auch hier und da immer nochmal ein bisschen Praxis-Input reinkommt.
Ja.
Jetzt haben wir auch also ein paar Sessions, wo auch wirklich noch Praktika wirklich dabei sind. Bei der Ausdauer-Session, da habe ich jetzt hier, kannst du ja nochmal anhören, den Philipp Kunz, der, ja, ich sag mal, Athletiktrainer bei den Würzburger Kickers war und bei Braunschweig jetzt zuletzt und jetzt momentan auch so, ich sag mal, in den letzten Zügen seiner Doktorarbeit eigentlich ist, weil der hatte quasi auch bei Billy im Arbeitsbereich seine Doktorarbeit damals angefangen und ist dann, weil er da schon parallel bei den Würzburger Kickers, ich sag mal, mehr oder weniger ehrenamtlich als Athletiktrainer angefangen hat und ist dann mal weiter reingerutscht, wo die dann halt erfolgreicher wurden und in der zweiten Liga und sowas sind, da ist er dann quasi Vollzeit da rein.
Ja.
Und hat sich dann so ein bisschen aus der Wissenschaft, sag ich mal, verabschiedet, in dem Sinne, dass er da jetzt nicht mehr angestellt ist oder so, aber trotzdem verfolgt er gerade noch seinen Doktor, macht den jetzt noch fertig. Und ja, also das finde ich ganz cool, weil er dann zum Beispiel auch so jemand ist, der eigentlich mehr aus der Praxis spricht und das Ganze halt, sag ich mal, so ein Backup macht mit Wissenschaft.
Ja, ich habe deinen Vortrag letztes Mal nicht gesehen, weil ich da parallel in einer anderen Session dann drin war. Ich weiß nicht mehr, was dann da parallel lief, aber
Der Toego war parallel.
Okay.
Der hatte hier zum Muskel und so. Es war mir klar, dass da mehr sein werden. Ich hatte mich noch geärgert, weil ich selber auch lieber bei ihm gesessen hätte und mir ihn hätte gerne angehört. Es war ganz lustig, weil ich auf dem Hinweg zum Kongress zufällig ihn in der S-Bahn getroffen habe.
Ah, okay.
Aber auch so, er kannte mich halt nicht. Ich wusste so vom Aussehen, wer er ist, weil ich ihn schon mal auf einem Kongress hatte auch reden sehen. Und dann hatte ich mit ihm halt so gesprochen und dann festgestellt, scheiße, er hat seinen Vortrag, wenn ich den habe. Ärgerlich. Deswegen, ich war tatsächlich fast überrascht, wie viele doch auch bei meinem Vortrag tatsächlich waren. Ich meine, hast du jetzt natürlich nicht gesehen, aber es war doch eine höhere Audienz da, als ich dachte, oder größere Audienz, gerade wenn man halt überlegt, dass parallel halt das reine Muskeltrainingsthema war, was ja dann doch die meisten doch immer zieht.
Mhm. Ja. Aber ich muss schon sagen, dieses Concurrent Training oder wird ja auch teilweise so Hybrid Training und sowas auch genannt, es ist schon so ein Interessenbereich von sehr vielen Leuten. Also ich habe das schon vor so 15 Jahren ging es schon los, habe ich schon diesen Begriff Hybrid Training gesehen. Ich glaube, damals war es Alex Viala, der war so der Erste, der dann auch so ein Buch rausgebracht hat. Und der war halt so, er selber hat es halt vorgemacht. Der hat halt irgendwie Powerlifting-Sachen gemacht und dazu halt auch noch dann so Marathon-Geschichten und sowas. Aber man muss halt auch sagen, er war halt voll auf Stoff oder ist immer noch. Also so das ist für mich immer so ein bisschen so, na okay, weil wenn du halt, sag ich mal, so richtig ambitioniert Marathon-Training machst, dann wird's schon anders sein, wenn du halt natural bist, als wenn du dann auf, was weiß ich, wie viel Gramm Testo die Woche noch irgendwie bist, wie gut dein Krafttraining halt einfach noch laufen kann oder laufen wird. Vor allem auch dann parallel sich das entwickeln kann irgendwie. Aber irgendwie so dieses Thema ist immer einfach auch irgendwo präsent gewesen, habe ich so das Gefühl.
Ja, also definitiv, ne, also ich mal mehr, mal weniger, sage ich mal, in den letzten Jahren dann auch viel in der Wissenschaft tatsächlich immer mehr ein Thema geworden, aber sag mal so, der klassische, ich sag mal, Fitnesstrainierende hat ja eigentlich beides als Ziel irgendwo, ne? Der will ja irgendwo eine gewisse, ja, ich sag mal, ein gewisses Aussehen mit Muskulatur vielleicht erreichen, so, ich sag mal, einen athletischen Körper und gleichzeitig halt eben eine gewisse Ausdauerfähigkeit haben, eine gewisse Fitness. Ich mal so klassisch gesehen, man will halt vielleicht noch ins fünfte Stockwerk hochrennen können und ja, dann nicht so ganz krass außer Atem sein oder sowas, ne? So, man meint ja oftmals immer, wenn man so mal Instagram guckt oder so, dass eigentlich jeder nur Bodybuilder ist gefühlt oder Bodybuilder sein will. Aber es spiegelt ja schon eigentlich nicht so wirklich die Realität wieder, wenn du dir mal so bei Otto Normalverbrauchern anguckst, was eigentlich die Ziele sind. Und gerade daher finde ich eigentlich so das, was sich da teilweise entwickelt hat an Gedankengut zu Concurrent Training oder Hybrid Training, fast ein bisschen schade oder schlimm oder erschreckend, dass das quasi auch den Otto Normalverbrauchern so ein bisschen madig geredet worden ist, so nach dem, hey, wenn du beides machst, dann kannst du keine Muskeln mehr aufbauen. Und ich denke mir so, okay, wir sprechen hier von, ne, irgendwie so Leuten, die 3-4 Mal, wenn es hochkommt, in der Woche ein Training machen und reden gleich davon, dass die keine Gains mehr kriegen, weil sie dann auch noch mal ein Läufchen machen oder sowas, ne? Das fand ich dann immer schon erschreckend, vor allen Dingen, ich komme ja aus einer ganz anderen Welt sozusagen im Kanu-Leistungssport, wo du ja, ich sag mal, im Spitzenbereich dann auch Trainingsvolumina irgendwie in Summe von 20 bis 30 Stunden, je nachdem, mit wem du da redest, in der Woche hast. Und die machen ja auch ziemlich viel, oder wir machen ja ziemlich viel Krafttraining auch, weil wir ja gar nicht so eine reine Ausdauersport sind, sondern eigentlich eine Kraftausdauersportart und vor allem mit den kurzen Belastungszeiten auch wirklich einen sehr hohen Anspruch an Kraft haben. Und wenn ich mir die Kanuten halt angucke, die haben schon alle ziemlich dicke Schwinger. Und letztlich gesehen muss man da dann auch sagen, also so schlimm kann es ja dann doch nicht sein, wenn man das selbst mit diesem Volumen hinbekommt, ne? Und ja, da fehlt's halt dann nur oftmals so an der Übersetzung. Wie gesagt, da kommt mal einer mit einer Studie um die Ecke und sieht was. dann ja, hat man da gleich Sorge, dass das einen auch betrifft, so nach dem Motto. Ja. Ich finde eh die Geschichte hinter dem Concurrent Training ist so interessant, wenn man sich überlegt, wo dieses Ganze herkommt. Kennst du diese Originalstudie von Hickson quasi, der erste war, der das Phänomen aufgebracht hat?
Also Hickson auf jeden Fall ein Begriff, aber die Studie jetzt direkt nicht im Kopf.
Also schon arg lange her, das war in den 80er Jahren, also 1980. Mhm. Und der Hickson war, ich glaube, der war selber so ein bisschen Powerlifter. Und der hat eine Studie auf die Beine gestellt, die schon krass war, weil er letztlich ich weiß gar nicht, ob so genau, ich glaube, das waren alles mehr so entweder Untrainierte oder so reine Krafttrainierte. Und der hat dann eine Studie gemacht über 10 Wochen, wo die letztlich eine Gruppe, die hat einfach klassisch 5-mal die Woche so Powerlifting-orientiert Krafttraining gemacht. Eine Woche hat 5-mal die Woche ein Ausdauertraining gemacht. Sogar 6-mal die Woche Ausdauertraining gemacht. Auch so irgendwie so 40 Minuten. Und dann halt eine Gruppe, die hat beides kombiniert. Also 5-mal die Woche Krafttraining und 6-mal die Woche Ausdauertraining. Ne, also so direkt so so eine Vollgasveranstaltung. Und über eine relativ lange Zeit in der Studie haben sich eigentlich die Gruppen parallel entwickelt, was die Kraft angeht. Und dann irgendwann so ich weiß nicht mehr, auf dem Kopf, irgendwie so 6-7 Wochen oder sowas, kippte das so ein bisschen von der Kraftentwicklung. Und daher kam dann dieser Gedanke des Interferenzeffektes. Und dann gab es ja einen riesen Schwung mit der Zeit an Studien und so, wo dann das Ganze dann auch molekular erklärt wurde. Und tatsächlich finde ich das erst recht so lustig, weil das dann sehr, sehr schnell auf diese Hypertrophie-Schiene geht. Ne? Dass man sagt, okay, kannst nicht so einen Muskelaufbau haben, weil da eben Signalwege, sag ich mal, gestört werden, die wichtig für Hypertrophie sind und alles. Und ich hab mich dann immer gefragt, woher kam denn da die Idee, dass jetzt Hypertrophie das Problem ist bei diesem Concurrent Training, weil die originale Studie hat gar keine negativen Effekte auf Hypertrophie gefunden, sondern nur auf Kraft. Also die hatten zwar Hypertrophie nur indirekt gemessen, weil damals noch nicht so Standard einfach Oberschenkeldicke, aber da gab es keine Unterschiede zwischen den Concurrent-Trainierenden und den reinen Krafttrainierenden. Aber was die Maximalkraftentwicklung anging halt. Und deswegen ist es schon ganz lustig, dass irgendwie schon diese Ursprungsstudie gar nicht so richtig gelesen wurde anscheinend und da dann schon die ersten auf die Idee kamen, komm, wir könnten das ja mal molekular erklären, warum kein Muskel wächst, obwohl das gar nicht so wirklich aus der Studie hervorgegangen ist.
Naja, ich meine, man muss ja auch auf jeden Fall noch sagen, das ist bestimmt nochmal jetzt mittlerweile ein präsenteres Thema, einfach auch durch CrossFit, weil du da ja halt ganz klar beides kombinierst. Also du hast ja einmal so diese reinen Ausdauersachen, du hast einmal diese reinen Kraftsachen und du hast ja auch diese gemischten Anforderungen, die dann eher so Richtung Kraftausdauer auch gehen. Und auch da, man sieht ja, also ich vor allem irgendwie Frauen scheint es ja relativ gut zu tun, dieses Training, wenn es auch um Muskelaufbau geht. Ja. Also selbst wenn man sich nicht nur die Top-Leute anschaut, sondern so in die durchschnittliche CrossFit-Box geht, da sind ja echt viele dabei, die ja auch ordentlich Muskelmasse haben. Teilweise halt eben auch mehr als die Leute im Fitnessstudio, die eigentlich nur dafür trainieren. Das finde ich immer so überraschend. Also ist ja auch generell mit vielen Sportlern aus verschiedenen Sportarten so. Die sehen dann mehr nach eigentlich so Fitnessathleten aus, als die wirklich dann für Fitness nur so rein trainieren fürs Aussehen. Aber mein größter Kritikpunkt an der Forschung ist da halt meistens, weil du ja selber auch sagst, so nach dieser einen Beobachtung da, okay, da passiert wohl irgendwas, schauen wir uns mal molekular an. Und dann wird halt immer nur von Optimum ausgegangen. Also klar, dass dann der Muskelaufbau vielleicht nicht maximal und optimal laufen kann, ist ja klar. Aber wie viel hemmt das wirklich? Und wie viel macht es am Schluss dann auch aus? Und ist es so krass, dass wir sagen, okay, wir dürfen es auf gar keinen Fall kombiniert machen oder für die meisten ist eigentlich komplett egal. Das ist so ähnlich wie beim Dehnen und Schnelligkeit und Maximalkraft. Klar, nach dem statischen Dehnen, wenn man sich lange statisch dehnt, direkt danach hast du da auch so einen negativen Effekt, aber der ist für die meisten halt extrem gering, auch gar nicht wirklich merkbar. Und dann halt eben auch die Frage, wie lange hält der an und so weiter. Und also ich sehe die größere Schwierigkeit bei diesem Concurrent Training eigentlich gar nicht an dem physiologischen, also was passiert da wie und so weiter, sondern eher organisatorisch. Welches Training mache ich wann und wie kombiniere ich es, damit ich halt mein ganzes Training, was ich machen muss, auch unterbekomme innerhalb von meiner Trainingswoche. Ja, und da kann man wahrscheinlich schon beim CrossFit auch schauen, wie die das mittlerweile halt machen. Ja, und Das ist, glaube ich, so die größere Schwierigkeit eigentlich. Und klar, dass halt, wenn du alles trainierst, du dann nicht überall maximal gut sein kannst, sollte ja klar sein. Wenn du nur Maximalkraft erreichen willst, dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, auch hauptsächlich das zu trainieren und eben halt nicht noch genauso viel Trainingsumfang in Ausdauerläufen noch mit reinzunehmen. Deswegen soll es auch nicht verwundern, dass die dann irgendwann sich auch nicht mehr so gut entwickeln, wie die halt nur Krafttraining machen.
Ja, also genau, für mich fängt es da dann oft schon an, so, man muss ja eigentlich erstmal so eine Art Needs-Analysis machen und überlegen, okay, wer bin ich, was ist mein Ziel, was brauche ich? Und dann stelle ich für mich fest, okay, mein Ziel ist eben, ja, ich will so viel Muskeln aufbauen, wie es nur geht. Ja, klar, dann muss ich halt überlegen, wie viel Ausdauertraining ich dann vielleicht zusätzlich machen kann und will. Und ab wann es dann gegebenenfalls, sag ich mal, das Fass zum Überlaufen bringt, weil es ist ja dann letzten Endes wirklich so eine Frage, wie viel Regenerationskapazität hat mein Körper und ab wann ist diese Kapazität gegebenenfalls überschritten, ne? Und ja, wenn ich, sag ich mal, 6-mal die Woche mein Hardcore-Bodybuilding-Training mache und ja, dann muss ich halt gucken, wie viel kriege ich noch oben drauf. Das hängt dann ja auch noch vieles mit zusammen, Schlaf, Ernährung etc. Das ist sowieso so einer meiner großen Kritikpunkte, was die Forschung geht, auch was die Meta-Analysen angeht. Es wird nicht berücksichtigt, ob die Leute im Rahmen dieser Studien zugenommen haben oder nicht oder vielleicht auch abgenommen haben. Und da sind halt Studien bei, die dann zeigen, okay, es gibt einen Interferenzeffekt. Also so schimpft sich ja dieses Phänomen, Interferenzeffekt zwischen Kraft- und Ausdauertraining. Und ja, aber dann siehst du halt, okay, die Leute haben innerhalb dieser, weiß nicht, 6 bis 8 Wochen Training auch abgenommen. Das heißt, wundert mich jetzt nicht, dass die vielleicht keinen Muskelaufbau hatten oder keine Kraftzuwächse hatten, wenn sie angefangen haben, Kraft und Ausdauer gleichzeitig zu trainieren und zusätzlich in einem Defizit waren. Also ist schon sportlich, dann noch was aufzubauen, ne? Also das, da brauche ich nicht mal beides für trainieren. Das ist auch schwierig, wenn ich nur eines mache, ne? Also klar, kann ein Anfänger vielleicht noch Muskeln aufbauen, auch wenn er abnimmt, aber umso trainierter ich bin, desto schwerer wird's ja letzten Endes auch. Und das sind so Dinge, das ist halt gar nicht hinterfragt. Es wird halt einfach gefühlt noch wegignoriert. Also ich denke mal, da kommt halt noch mehr in die Richtung. Und es gibt also wer da auch in den letzten Jahren immer mal was zu gemacht hat und auch jetzt ganz vor kurzem noch eine Studie rausgebracht hat, war Stu Phillips, das Lab von ihm, den kennst du, denke ich, auch, ne? Der war ja tatsächlich beim letzten Fitnesswissenschaftskongress, war der auch da.
Genau.
Echt ein guter Typ. Und die machen das dann viel, wo die wirklich genau tracken, was die Leute auch essen und das wirklich komplett genau hinterfragen, sag ich mal. Und die hatten jetzt vor kurzem erst, hatte mich hier der Daniel Kalletsch auf die Studie die Tage noch gestoßen, hatten die bei sich eine Studie gemacht, die halt auch eben Krafttraining und in dem Fall jetzt hochintensives Intervalltraining gemacht haben. Haben dann tatsächlich auch auf molekularer Ebene geschaut, ob es Unterschiede gibt über 10 Wochen und tatsächlich gibt's keine. Also die konnten quasi nichts darstellen, dass irgendwie eine anabole Response beeinträchtigt ist durch das gleichzeitige Training von Kraft und Ausdauer. Ne? Also ja, das sind so viele Nuancen, die übersehen werden.
Ja, und die größte Schwierigkeit oder das größte Problem ist ja, wenn Leute sich die Forschung anschauen und das dann direkt als Handlungsempfehlung irgendwie ableiten. Das heißt, okay, die haben jetzt hier Kraft und Ausdauer trainiert und haben dann nach ein paar Wochen sich dann in der Kraft nicht mehr weiter verbessert, obwohl die anderen, die nur Kraft trainiert haben, die haben sich verbessert. Also wir machen es nicht mehr zusammen so. Ohne halt eben zu gucken. Also wenn man halt sieht, das Trainingsprotokoll ist halt so extrem übertrieben und wahrscheinlich halt auch für die, die da mitgemacht haben, nicht nur eine 100% Steigerung, sondern wahrscheinlich noch mehr, als sie bisher trainiert haben. Dass man da dann irgendwann auch einfach an so ein Limit stößt, sollte ja auch klar sein. Und dann muss man auch immer dran denken, dass in der Forschung in der Regel die Reize ja relativ groß gewählt werden, dass wir halt auch Effekte gut messen können. Und ja, dass dann halt, wenn jemand jetzt, keine Ahnung, 4-5 Mal die Woche Krafttraining macht und noch 1 bis 2 Mal die Woche so relativ entspanntes Ausdauertraining macht, eine Stunde auf dem Rad oder sowas oder auch ein bisschen entspannt joggen oder sowas, also halt eben nicht so am Limit rennt, bis er fast abkotzt, ja, damit es wahrscheinlich halt auch deutlich weniger negative Auswirkungen haben, als wenn man halt eben so ein krankes Ausdauertraining macht, bis am Limit eben. Und da ist ja immer so, also generell in allen Bereichen die Schwierigkeit eben, die Forschung zu interpretieren und dann eben in die Praxis abzuleiten. Was kann ich dann da wirklich rausziehen? Und ich glaube, bisher können wir halt eigentlich nur sagen, dass es Hinweise darauf gibt, dass wenn wir Krafttraining machen und dazu intensives Ausdauertraining. Ich weiß nicht, ob man schon unterscheiden kann zwischen eben so Intervalltraining und auch so Steady-State-Cardio, dass es da Interferenzeffekte geben kann. Aber wir können noch nicht sagen, ab wann und ab wie viel Umfang und so weiter genau, sondern das dauert wahrscheinlich noch zig Jahre, bis wir das dann mal wirklich sehen können.
Ja, ich meine, es gibt ja, also die letzte Meta-Analyse, die sich mit der Thematik so ein bisschen genauer auseinandergesetzt hatte, war 2022, meine ich, von Schumann und Kollegen. Die ist ja, ne, der ist mittlerweile, glaube ich, in Chemnitz. Und ja, also letztlich haben die ja gar keinen Interferenzeffekt feststellen können, zumindest was jetzt die Studienlage angeht. Also, und die haben ja wirklich auf ganz viele Sachen, ich sag mal, Subanalysen gemacht, ne, so wirklich die Kardioform etc., dass verschiedene Altersklassen, verschiedene, ich sag mal, Trainingsmodalitäten, da muss man aber auch sagen, ne, also du sagst zwar klar, die grundsätzlich versucht die Forschung immer einen krassen Reiz zu schaffen, aber du hast halt eigentlich keine oder kaum Studien, wo jetzt wirklich mal, ich sag mal, in einem Bereich, ich sag jetzt mal, wie das die Hickson-Studie, das gab selten, dass mal so viel Training gemacht worden ist. Meistens sind es dann immer Studien, wo irgendwie so drei, vier Tage Maximum in der Woche trainiert wurde. Also in diesem Bereich findet man eigentlich keine großen Interferenzeffekte. Das Einzige, wenn dann so in Richtung Schnellkraft hatte man da was gefunden, aber auch nur, wenn man wirklich sagt, so von der Sequenzierung, dass Kraft- und Ausdauertraining sehr, sehr nah beieinander liegen oder quasi innerhalb einer Session mehr oder weniger gemacht werden. Sobald man irgendwie mindestens 30 bis 60 Minuten dazwischen hatte, war dann auch schon der Interferenzeffekt nicht mehr vorhanden. Und ich meine, wundert jetzt bei Schnellkraft nicht unbedingt, als, ich sag mal, die Fähigkeit, die sehr besonders von Frische, sag ich mal, abhängig ist, dass die vielleicht als erstes irgendwo darunter leidet, kann man sich natürlich auch vorstellen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist ja die Gesamtevidenz eigentlich noch nicht mal in die Richtung, dass es irgendwo was gibt. Und ich glaube, was du jetzt sagtest, ne, dass man da eben so Interferenzen findet, ich glaube, das kommt halt wirklich erst ab einem gewissen Umfangsniveau, egal ob jetzt im Bereich Kraft oder Ausdauer oder beides halt zusammen, aber da muss man halt wirklich mal schauen, so Leute, die wirklich 5, 6 Tage die Woche beides trainieren oder sowas, da wird es dann spannend. Und wie gesagt, aber auch da dann, du musst auch die Ernährung dir angucken. Wenn du das nicht mit dabei hast und sicher gehst, dass die Leute im kalorischen Überschuss sind, dann würde mich jetzt ehrlich gesagt die Studie nicht wirklich interessieren, weil es mich nicht wundern würde, wenn da keine Kraftanpassungen passieren.
Mhm. Und es ist ja auch immer noch eine Trainingssache. Also wenn jemand jetzt bisher nur Powerlifting trainiert hat, 3, 4 Mal die Woche und wirklich halt gar kein Cardio gemacht hat und der fängt von heute auf morgen an, 3-mal die Woche noch extra Cardio zu machen, der wird wahrscheinlich schon direkt was merken, okay, mein Krafttraining leidet einfach nur mal darunter. Die Anpassungen sind ja erstmal legal, aber das, was halt im Training an sich schon mal läuft, leidet ein bisschen darunter, bis man sich da mal dran gewöhnt hat. Und das siehst du ja auch gerade bei den guten Crossfittern auch, was die für Trainingsumfänge fahren können. Da würden ja die meisten Kraftsportler den Kopf schütteln und denken, Alter, das geht ja gar nicht, das kann ja nicht funktionieren. Und trotzdem machen die ja Fortschritte in allen Bereichen dann auch. Und dann muss man wahrscheinlich auch schauen, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, es gäbe ganz klare Interferenzeffekte, akut, da müssen wir auch immer ein bisschen langfristig auch denken, also nicht nur jetzt 6 Wochen oder 8 Wochen lang, sondern vielleicht auch mal weiter. Und da müssen wir halt auch davon ausgehen, dass wenn du irgendwann mal fitter bist, dann kannst du halt auch mehr trainieren, kannst dich schneller erholen, kannst mehr Trainingsumfang auch abhaben, weißt du so. Also von daher auch da wieder muss man ein bisschen langfristiger denken. Und dann, wenn jetzt jemand zuhört, der auch beides als Ziel hat, also wirklich im Ausdauerbereich Ziele hat und im Kraftbereich Ziele hat, muss man natürlich auch ein bisschen priorisieren. Was ist mir einmal wichtiger? Und dann denke ich vor allem, muss man auch beachten, dass die meisten wahrscheinlich länger brauchen, um sich im Kraftbereich und auch im Muskelaufbau, also gerade in Hypertrophie vor allem, deutlich zu entwickeln im Vergleich zur Ausdauer. Also ich kenne mittlerweile so viele, die noch nie Ausdauertraining gemacht haben und die fangen damit an und die entwickeln sich am Anfang so extrem schnell, weil halt da einfach noch viel Potenzial da ist und da geht am Anfang halt auch echt viel schneller auch viel. Also auch da vielleicht, wenn man so sagt, okay, ich mache vielleicht für ein paar Wochen so einen Fokus in einem Bereich eher, mache dafür weniger vom anderen und so weiter, dass man halt übers Jahr hinweg wahrscheinlich dann schon mehr im Kraftbereich trainieren wird, weil es halt einfach da ein bisschen länger dauert, bis die Anpassungen halt kommen, also gerade diese strukturellen Anpassungen. Und die reine Ausdauergeschichte Also gerade wenn es so längere Belastungen sind, das geht halt am Anfang vor allem echt schnell mit den Anpassungen. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich persönlich jetzt auch bestätigen, oder? Weil wir müssen ja auch sagen, dass du ja jetzt auch angefangen hast, auf Marathon hin zu trainieren. Oder Halbmarathon, ich weiß gar nicht mehr ganz genau.
Ja, tatsächlich. Also quasi beides. Ich habe erst im Mai mache ich einen Halbmarathon mit bei mir in der Heimat und dann mache ich im Oktober den Köln-Marathon mit. Habe mich tatsächlich auch wirklich angemeldet bei beiden. Es war so eine Schnapsidee, könnte man eigentlich sagen. Aber ich hatte halt auch irgendwie Bock, mal wieder irgendwie was anders zu machen. Ich habe jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel eigentlich nur noch Krafttraining gemacht. Ich komme ja eigentlich aus einer Kraftausdauersportart und hab's echt lange gebraucht, bis ich wieder Lust auf Ausdauertraining hatte, muss ich einfach sagen. Ja. Das war dem Ganzen so ein bisschen überdrüssig. Und jetzt habe ich halt wieder Bock und ich habe es jetzt auch direkt gemerkt. Also man fängt dann an, so zu laufen. Also erstens kommt es natürlich, wenn man es auch schon mal hatte, sag ich mal, kommt es ja auch nochmal schneller wieder. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich muss jetzt gerade nicht viel machen, um besser zu werden, ne? Also das ist das eine. Aber andersrum merke ich dann auch schon im Krafttraining, jetzt hast du halt weitere Faktoren, die du berücksichtigen musst. Also ich habe direkt gemerkt, okay, wenn ich jetzt das gleiche Krafttraining weitermache, ich habe jetzt letzte Zeit so ein bisschen, ich sag mal, eher Bodybuilding-orientiert trainiert, habe ich gemerkt, okay, da schaffe ich mir einen Muskelkater an, den ich nicht so schnell loswerde. Einfach, ja klar, also da wird mehr Regenerationskapazität genommen. Also das eine ist natürlich, ich kann das mit der Ernährung irgendwie noch ein bisschen steuern. Muss ich gestehen, achte ich aber nicht so viel drauf. So wichtig ist mir das alles nicht. Weiß, dass ich es verbessern könnte, theoretisch, aber meine Stellschraube war jetzt halt einfach so das Volumen. Ich habe gesagt, okay, geht's mal ein bisschen runter im Volumen und jetzt geht es auch ganz gut. Und was man ja auch andersrum sagen muss, also man spricht ja jetzt bei dieser ganzen Thematik Hybrid-Training oder Concurrent-Training eigentlich immer nur davon, dass es schlecht fürs Muskelwachstum ist. Und das ist ja immer dieser Gedanke, dieses Oberthema. Alle haben Angst um ihre Gains. Aber andersrum ist das Thema ja ein ganz anderes. Es gibt super viel Wissen und Studien dazu, die immer wieder zeigen, dass zum Beispiel für Ausdauer super gut ist. Also dass letzten Endes dieses mehr an Muskulatur oder mehr an Muskelkraft, sage ich jetzt mal, ne, irgendwann ist eine gewisse Muskelmasse natürlich vielleicht nicht mehr so förderlich, aber zusätzlich auch, was du halt so im Sehnengewebe etc. an Anpassung hast, hilft natürlich irgendwo ökonomischer zu arbeiten und dann gibt es einen ordentlichen Boost für deine Laufleistung. Da gibt es wirklich auch Studien mit, ich sag mal, recht gut Trainierten, wo man dann sagte, komm, wir nehmen wirklich mal sogar eine Ausdauereinheit weg und machen stattdessen Krafttraining und die werden besser. Ne? Einfach nur, weil sie ökonomischer werden. Also das ist ja eine andere Geschichte. Deswegen, mir spielt das jetzt eigentlich gerade in die Karten, dass ich in den letzten Jahren viel Krafttraining gemacht habe, weil man eigentlich von vornherein schon eine bessere Grundlage hat, was zumindest das neuromuskuläre System angeht, um dann auch schnell zu laufen.
Ja, gibt ja sicher dann halt irgendwo wieder diesen Punkt, ab wann das Ganze dann kippt. Also wenn man sich so, der Klassiker ist ja im Boxen, wo sie halt sagen, ah, der ist zu muskulös, der kann keine 12 Runden, weißt du, weil die ganzen Muskeln müssen mit Sauerstoff versorgt werden und da ist ja schon auch irgendwie was dran. Aber klar, wenn wir uns jetzt den Marathonläufer, die Top-Marathonläufer anschauen, die sind ja super leicht, die haben sehr wenig Muskelmasse. Aber was wir dann schon sehen, ist, dass sie dann trotzdem relativ zum Körpergewicht gar nicht so schwach sind, wie viele auch immer denken, weil die ja so schlank sind. Und da gibt's eben viel Forschung, also so reines Krafttraining gibt's aber auch zu plyometrischem Training, also Sprungtraining, auch das macht das auch schon alles ökonomischer. Weil es ja auch so um Energie speichern, Energie wieder rausgeben, auch sowas geht. Das heißt, man kann einfach jeden Schritt so ein bisschen leichter machen. Und wenn man halt, boah, jetzt müssen wir mal rechnen, keine Ahnung, beim Marathon halt so und so viele zigtausend Schritte macht, dann, wenn jeder Schritt halt nur 0,0 irgendwas Prozent leichter oder einfacher wird, dann auf Dauer, das summiert sich natürlich dann auch. Wie machst du es mit deinem eigenen Training jetzt gerade? Wie sieht es konkret aus? Also wie oft pro Woche machst du Krafttraining und wie oft pro Woche gehst du laufen und wie sieht dein Lauftraining aus?
Also vielleicht da auch nochmal schon vorab was zu dem, was du gerade sagtest. Also es hängt ja dann auch wieder davon ab, wirklich, was mein Ziel, ne? Also genau, klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt den schnellsten Marathon der Welt laufen, sage ich mal, oder zumindest so schnell, wie ich jetzt gerade kann, dann würde ich mein Krafttraining natürlich ganz anders aussehen lassen und ich würde versuchen abzunehmen, auch gegebenenfalls Muskelmasse zu verlieren, einfach nur, weil das halt Gewicht ist, was ich nicht mit mir rumschlören will, um schnell zu laufen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe gesagt, ich laufe das Ding mit, ich will es gut und sicher mitlaufen können, ohne Probleme durchlaufen. Ich hatte dann mal so dumm gegoogelt und ich glaube irgendwie so roundabout bei 4 Stunden 20 liegt so der Durchschnitt aller Marathonläufer auf dieser Welt. Ich gesagt, ich will da zumindest schneller als der Durchschnitt sein. Das war jetzt so der Gedanke, dass ich da vielleicht ein bisschen zügiger laufe.
Aber nicht direkt jetzt 3 Stunden ich will im ersten Marathon, sondern einfach.
Nein. Das, was da an Aufwand hinterliegt, da habe ich auch gar kein Interesse dran. Also mir soll es ja Spaß machen irgendwo. Und ich sage auch ehrlich, ich habe auch gern ein paar Muskeln. Insofern, die will ich jetzt auch nicht unbedingt abgeben. Deswegen ist bei mir jetzt so der Gedanke, das Hauptziel ist, ja, Marathon laufen, Marathon bestehen, Marathon gut laufen in einem soliden Tempo. Aber eigentlich will ich beim Krafttraining jetzt keine Einschnitte machen. Das heißt, ich mache weiterhin, wie ich es eigentlich bisher immer gemacht habe in den letzten Jahren, 5 Tage in der Woche Krafttraining. Und gehe in der Regel 3-mal die Woche noch zusätzlich irgendwie laufen. Je nachdem, wie es passt, mache ich auch mal vielleicht dann eher Cardio auf dem Rad oder so ein Kram. Bei dem Lauftraining ist es jetzt so, der Grundgedanke ist jetzt erstmal, dass ich nach und nach von Woche zu Woche so ein bisschen Kilometer mehr sammle. Also ich habe angefangen mit so 20, 25 Kilometer in der Woche und wollte jetzt einfach mal gucken, dass ich es so steigere auf 30, 35, 40 und mal gucken, ab wann ich dann auch merke, dass das mehr an Kilometern, wie gesagt, ich will nur 3-mal die Woche laufen, also ich habe keinen Bock, einen 4. Tag dazu zu geben. Ich mache dann halt einfach längere Läufe. Also am Wochenende ist dann immer so ein langer Lauf angesagt und unter der Woche kürzere Dinger, die vielleicht ein bisschen zügiger sind, und guck da mal, ab wann es so für mich so der Punkt kippt, dass ich sage, zum einen im Krafttraining merke ich vielleicht, dass es gar keinen Spaß mehr macht, weil ich einfach so müde bin, und zum anderen halt auch, wo ich dann merke, dass vielleicht Knochen, Sehnen, Bänder beim Laufen auch sagen, hallo, jetzt können wir mal ein bisschen Pause machen. Und ne, diese Steigerung zu diesem Volumen, die mache ich auch wirklich sukzessive, also ich steigere jetzt nicht wöchentlich, sondern ich gucke jetzt erstmal, bin jetzt gerade so bei 25, 30 Kilometer, die laufe ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 2, 3 Wochen erstmal so, und dann gucke ich mal, dass ich das nochmal wieder ein bisschen steigere. Und wie gesagt, Krafttraining weiterhin 5-mal die Woche, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen umgestellt. Ich hatte sonst immer quasi 2 reine Beintrainingstage, das war mir irgendwie ein bisschen zu hart, irgendwie, wie ich das dann manchmal gemacht habe. Deswegen habe ich das jetzt so umgestellt. Ich habe einen reinen Beintrainingstag und dann noch habe ich so aufgeteilt, dass ich quasi Push und Pull, also einen Tag mache ich halt nur Beinstrecker mit dann eben Brust, Schulter etc. und den anderen Tag dann eben Kreuzheben oder Beinbeuger und dann irgendwelche Rückenübungen. Einfach so, dass ich an dem einzelnen Tag nicht ganz so viel Beinvolumen habe, weil ich da schon mal gemerkt habe, dass dieser Gesamt-Impact dann auf die Beine, wenn ich alles an dem Tag mache, dann doch sehr hart ist. Und so habe ich jetzt nur einen Beintag, der mich wirklich mal 1, 2 Tage, sag ich mal, lahmlegt. Und ansonsten kann ich eigentlich immer gut problemlos laufen gehen zusätzlich. Und wie gesagt, es ist halt nicht der Hauptfokus, deswegen gehe ich in der Regel, wenn ich beides an einem Tag mache, erst in den Kraftraum und gehe danach laufen.
Also dann schon so direkt danach oder? Ist ja auch immer eine Organisationsfrage, also wie hat man noch Zeit? Also wenn du halt arbeitest und dann nachmittags, abends trainierst, dann kannst du halt nicht sagen, ich mache am Morgen mein Krafttraining und mache dann schön abends mein Ausdauertraining oder sonst irgendwas, sondern das ist ja das, für die meisten, die ja zuhören, die haben ja den Luxus nicht, wie so ein Profisportler, dass man einfach so sagt, ich kann, mein Training ist Fokus, ich kann alles darum legen und machen, wie es fürs Training optimal ist, und für die meisten ist genau das Gegenteil der Fall.
Genau, bei mir ist genauso, ich mache das alles im Nachmittagsbereich in der Regel. Ich muss auch sagen, selbst am Wochenende, wo man es vielleicht anders splitten könnte, vielleicht mache ich es manchmal, wenn es passt oder nicht, aber in der Regel setze ich es immer direkt hintereinander. Also ich mache mein Krafttraining, ziehe mir eben meine Laufschuhe danach an und gehe laufen. Also das ist, so funktioniert es. Und tatsächlich, also wie gesagt, ich komme ja aus dieser Welt des Kanusports und ich habe vorrangig oder sehr lange halt eben mit Nachwuchsleistungssportlern gearbeitet. Da ist das Problem ein ähnliches. In der Regel habe ich die am Abend beziehungsweise am Nachmittag nach der Schule da. Ein paar, klar, die richtig weit wollen, die hast du noch vormittags 2, 3-mal die Woche, die dann vor der Schule noch trainieren. Grundsätzlich hast du halt eigentlich dein ganzes Trainingspensum, was du machst du am Nachmittag. Und wir sind dann halt so, das ist schon eine verrückte Sportart, muss man sagen, wir machen dann 2 bis 3 Trainingseinheiten am Abend, ne? Also die sind dann halt schon nochmal 3,5 Stunden oder sowas da. Und in der Regel machst du dann halt eben ein Ausdauertraining, ein Krafttraining, gegebenenfalls danach nochmal laufen gehen oder sowas. Und ich habe das dann auch von der Struktur, also immer so gehandhabt, so auch nach bestem Wissen und Gehwissen und was, sag ich mal, auch aus der Literatur für mich irgendwo Sinn ergeben hat, war dann immer, wenn ich Krafttraining hatte, habe ich immer versucht, weil, wie gesagt, Ausdauer ist bei uns schon so, meistens das Hauptziel, das Paddeln in der Regel immer vorher, dann machst du dein Krafttraining, aber dann war mein Ziel eigentlich immer, dass ich an den Krafttrainingstagen habe ich vorher in der Regel nur niedrigintensive, lange Einheiten gemacht, die eben das neuromuskuläre System jetzt nicht so hart angehen und jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, beispielsweise so laktatbildend sind, sag ich jetzt mal, ne, wo man dann noch viel Restermüdung hat, wenn man danach in den Kraftraum geht, dass man dann sich einfach total ausgelutscht fühlt. Also das war immer so, das habe ich immer versucht auseinanderzuhalten. Am ehesten habe ich vorm Krafttraining mal noch Sprints oder sowas gehabt, wo ich sage, okay, das passt so ein bisschen zusammen. Genau, und gerade halt, wenn wir dann Maximalkraft oder Schnellkraft als Ziel hatten, da war mir ja eben das wichtig, dass wir sehr ausgeruht reingehen. Bei Hypertrophie wissen wir ja, okay, das Ganze theoretisch auch ein bisschen ermüdet machen. Aber wenn es ging, habe ich das immer halt so gemacht. Und tatsächlich haben wir dann auch, also gerade so in der Übergangsphase nach der Saison oder auch teilweise, je nachdem, was du für Athleten hast, dann auch schon noch, ich sag mal, in dieser Vorbereitungsperiode oder sowas, habe ich dann auch zugesehen, dass ich manchmal das Krafttraining vorgeschaltet habe, weil du hast halt, wie gesagt, bei uns ist Kraft schon ein sehr wichtiger Faktor. Und wenn ich da, ich sag mal, auf gut Deutsch gesagt, so richtige Lappen habe, dann muss ich auch zusehen, dass die halt erstmal was in den Ärmel kriegen, weil da kann ich noch so viel Ausdauertraining machen, wenn der Arm nicht in der Lage ist, den Körper plus Boot gegen Wasserwiderstand zu bewegen, dann hilft mir die ganze Ausdauer nichts, ne? Und dann hat man die Prioritäten halt auch mal anders gesetzt.
Und wir kommen wieder zur kurzen Werbung. Und zwar kannst du wie immer den Podcast gerne unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify. Bei Spotify kann man auch kommentieren. Leider kann ich nicht darauf antworten, aber mach mir den Gefallen. Schreib was kurz zur Folge dazu, auch zu anderen Folgen. Einfach dazu schreiben, wie du die Folge fandest oder was du besonders cool daran fandest. Dann kannst du gerne die Folge auch bei Instagram teilen und mich und meinen Gast markieren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum bei meinem Partner einzukaufen und damit den Podcast zu unterstützen. Dadurch bekomme ich eine kleine Provision. Einmal bei esn.com. Dort gibt es mit dem Code Kraftraum seit gestern 20% auf alles und auch 50% auf Proben. Und dann gibt es mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 5% auf alle Produkte, also Langhanteln, Kurzhanteln, Gewichte, Racks, Bänke, alles was es gibt. Und auch auf Sale-Artikel gibt es die 5% mit Code Kraftraum. Und dann haben wir noch assbarrel.com. Dort gibt es Jeanshosen und noch andere Klamotten für trainierte Menschen, die dann eben keine Nummerngrößen kaufen müssen, damit die Muskeln reinpassen, sondern die passen einfach wie angegossen, sind dabei noch stretchig und sehr robust. Und dort gibt es mit dem Code Kraftraum 10%. Und dann geht's weiter mit der Folge. Macht natürlich dann echt, also kommt dann immer auf den Athleten nochmal komplett drauf an, was der halt braucht und von was der profitieren kann. Weil wir jetzt vorhin schon mal dieses Thema, weil ich das Thema Boxen schon mal angesprochen hatte, auch da, also die ganzen Kampfsportarten, die ja eigentlich auch so ein Hybrid-Training eigentlich brauchen, weil der Ringer, der muss halt stark genug sein, damit er seinen Gegner halt easy werfen kann und braucht aber auch die Ausdauer, dass er halt eben bis zur letzten Sekunde auch kämpfen kann, genau wie der Boxer. Der braucht halt diese Schnelligkeit und die Kraft, um halt den Schlag so schnell wie es geht auch da an zu bringen und zu treffen und dann noch auszunocken mit genug Kraft. Er muss halt auch dann eben diese ganzen Runden auch durchhalten können. Und da macht er auch der Stil des Kämpfens extrem viel aus. Also jemand, der halt eben mit, keine Ahnung, ultra hohem Volumen dann halt schlägt die ganze Zeit, der profitiert wahrscheinlich mehr von Ausdauer als jemand, der halt wenige Schläge pro Minute macht, aber halt dann eben mit jedem Treffer halt einfach versucht auszunocken so. Aber selbst auch da kann man natürlich dann auch wieder sagen, andersrum trainieren, also dann für den, der schon die Power und die Schnelligkeit und so hat, mehr Ausdauer trainieren, dass er halt eben länger durchhalten kann, macht dann auch wieder Sinn. Und da ist ja dann auch immer so ein bisschen das Ding bei diesem, wenn man halt Kraft und Ausdauer dann auch gleichzeitig trainiert, wenn es jetzt nicht um Hypertrophie geht, sondern eben, dass man sagt, ich möchte maximal stark sein und ich möchte maximal ausdauernd sein. Ob man dann überhaupt in diesem mittleren Bereich dann auch trainiert, dass man sagt, okay, ich mache halt so klassische Kraftausdauergeschichten oder ich mache halt, wenn ich mein Krafttraining mache, mache ich halt wirklich ganz, ganz klares Maximalkrafttraining mit den höchsten Gewichten, niedrigen Wiederholungszahlen. Und wenn ich Ausdauer mache, dann mache ich halt eben diese ganz langen Belastungen niedrigintensiv, dass man halt wirklich an diesen beiden Extremen trainiert. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Frage, wie geht man das ganze Ding dann auch wieder an? Ja, und ich meine, beim Rudern hast du ja oder beim Kanusport hast du ja da so eh den Mischbereich, der ja dann wirklich auch der wichtige ist. Also nur reine Ausdauer bringt dir ja nichts im Endeffekt. Also wenn die zum Beispiel an so einem Armrad sitzen würden, 3 Stunden lang, weil die halt keine Kraft aufbringen müssen und Maximalkraft einmal Bankziehen, Maximum ist ja klar irgendwo relevant, aber halt am Schluss nicht entscheidend, sondern wichtig ist ja eher diesen mittleren Bereich, also irgendein Gewicht, was halt nicht maximal ist, aber halt irgendein Gewicht irgendwo bei, keine Ahnung, 14-30% von RunnerRam oder sowas, so lange wie möglich, so oft wie möglich dann an die Bank zu ziehen, sowas zum Beispiel. Oder halt eben ein höheres Tempo aufrechterhalten für vielleicht 2 oder 3 Minuten oder sowas. Das heißt, auch da ist ja die Frage, wie geht man das Training an?
Da habe ich eine ganz eigene Philosophie tatsächlich, die ich entwickelt habe, die sehr divergierend zu dem ist, wie es gerade auch in Deutschland, ich sag mal, im Gesamtsystem gemacht wird. Also wie du sagst, so es herrscht sehr dieser Gedanke vor, okay, wenn ich halt, ich sag mal, eine 2 Minuten Belastung auf dem Wasser habe, dann will ich ja im Kraftraum vielleicht diese 2 Minuten Belastung imitieren.
Ja.
Und also ich hatte mich im Rahmen damals schon meiner Bachelorarbeit sehr viel mit der Thematik, also da habe ich 2012, 2013 das erste Mal quasi mit diesem Concurrent Training auch so ein bisschen in Berührung gekommen, weil ich mich da damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich so ein Krafttrainingsprofil für die Sportart entwickeln wollte. Und habe da halt immer mehr gesehen und gelesen und verstanden, dass Kraftausdauer eine hochspezifische Form oder Fähigkeit ist. Und nur weil ich beispielsweise jetzt 2 Minuten wunderbar 80 Kilo an die Bank ziehen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich auch gute Kraftausdauer im Kanusport habe, weil das eine ganz andere Bewegung ist. Und dann kommen wir in dieses Thema der Spezifität, wie spezifisch ist mein Krafttraining oder nicht. Und ich sage mal, so, ich kann die Kraftausdauer im Kanu, kann ich nicht besser trainieren, als wenn ich im Boot sitze und so ein Kraftausdauertraining quasi mache. Also einfach meine 2 Minuten Belastung fahre. Und mein Kriterium war dann immer, außerhalb des Bootes will ich meine Sportler stark machen, einfach nur allgemein stark. Und alles, was Ausdauer angeht, machen wir auf dem Wasser.
Mhm.
Dieses Kraftausdauertraining oder so hab ich wirklich negiert. Und das ist ganz, ganz anders, als es, ich sag mal, bei uns grundsätzlich gemacht wird. Und wie gesagt, ob es Rudern oder Kanu ist, da gibt's das ganz viel. Das schimpft sich dann so 100er-Serien. Jetzt habe ich die Tage noch mit einem Ruderer gesprochen, der sagte, die haben teilweise sogar 300er-Serien oder sowas, wo die Bank ziehen, 300 Wiederholungen machen oder sowas, weil das dann so ungefähr die Dauer ist, wie es halt auch dauert, wenn du im Ruderboot deine Strecke da fährst oder sowas. Ne? Also wie gesagt, was die Ruderer angeht, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber bei den Kanuten ist es halt irgendwie diese 100er-Serien, ist dann wie so eine 1000-Meter-Belastung bei uns von der Zeit und das will man dann irgendwie imitieren. Und ich denke mir so, aber warum gehst du nicht auf Wasser und machst das? Ne? Also kannst du doch wunderbar machen oder hast du sogar noch die spezifische Bewegung dabei. Und bei mir war es halt einfach so der Fall, ich habe es auch so gelernt und habe es am Anfang auch so gemacht als Trainer. Habe mich dann eben immer mehr damit auseinandergesetzt und dann auch immer mehr mit dieser Thematik, okay, wie viel Krafttraining kann ich denn, will ich machen, um meinen Sportler wirklich besser zu machen? Ab welchem Punkt ist es so viel, dass es das fast zum Überlaufen bringt und ist vielleicht weniger mehr? Das war so mein Gedankengang. Und deswegen habe ich das dann angefangen, für mich irgendwann rauszunehmen. Und meine beste Bestätigung des Ganzen war es, keiner hat es gemerkt. Also ich habe es nicht mehr gemacht und keiner von den anderen Trainern oder sowas hat es gemerkt oder gesagt, deine Sportler sind ja auf einmal so schlecht. Ne, und das ist für mich sowieso immer so ein Kriterium. Also vielleicht mal mehr drüber nachdenken, was man sein lassen kann, als was man noch alles zusätzlich machen kann. Weil ganz oft machen wir halt total viel überflüssigen Kram. Und was mir halt im Nachhinein aufgefallen ist, weil wir haben letzten Endes tatsächlich bei uns in diesem Juniorenbereich, also die 17, 18-Jährigen, die haben immer noch so eine Athletiktestung, die sie machen müssen, um sich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren. Und da ist ein 2-Minuten-Bankziehtest immer noch ein Kriterium und das wird bewertet. Und es hat mir so ein bisschen, also hat mir nicht so in die Karten gespielt, weil ich es halt nicht gemacht habe. Und dann will ich aber natürlich meine Sportler auch trotzdem irgendwie darauf vorbereiten, wenn sie das haben. Und was mir dann halt aufgefallen ist, einfach mit der Zeit, ich habe es dann wirklich nur so in der unmittelbaren Vorbereitung für diese Testung gemacht, dass die grundsätzlich ausdauernd waren und einfach stark dann zusätzlich waren, die dieses Profil, sag ich mal, mitgegeben haben, die konnten das auch. Da musste ich nicht viel für trainieren. Und dann hatte ich andere, die habe ich das trainieren lassen ohne Ende. Und es hat trotzdem nichts gebracht. Also, ne, das ist dann auch manchmal so eine Typenfrage und ich bin mir dann nicht so sicher, ob ich das jetzt wirklich, also ja, vielleicht kann ich danach in 2 Minuten 5 oder 6 Wiederholungen mehr. Herzlichen Glückwunsch. Also das macht den Braten dann wahrscheinlich auch nicht fett. Und deswegen war das für mich halt so was, da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, vielleicht ist weniger mehr. Und das ging dann tatsächlich auch weiter im Krafttraining Richtung stärker werden, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, was ich gelernt habe, wie man es macht, und das ist halt, wir hatten teilweise Hypertrophie-Trainingspläne, wo wir innerhalb von 60 Minuten 50 Übungen machen mussten. Ja, also ich habe das mal so aufgerechnet. Und vom Volumen her musst du überlegen, da waren dann alleine schon mindestens an einem Trainingstag wohlgemerkt, ja, 10 bis 15 Rückenübungen, also richtig irgendwie Zugübungen, Bankziehen, Klimmzug und sowas da drin. So, und jetzt rechne das mal auf, was macht kein Bodybuilder? Und die haben nichts anderes zu tun, die machen nur das, ne? Und wir haben da Volumina reingekloppt, noch und nöcher. Und ich hatte mich halt immer gewundert, wir hatten früher, es war immer so, ich war so ein Trainingsfleißiger. Ich habe immer alles nachtrainiert, was gesagt wurde und alles. Dann gab es halt andere, die letztlich auch mal im Kraftraum gesagt haben, oh, die Übung lasse ich mal weg und das mache ich auch nicht und ich schluffe hier mal so ein bisschen rum. Ne? Und meistens waren das die, die am stärksten waren. Und im Nachgang kann ich mir ziemlich gut erklären, woran es liegt. Yeah. Und bei mir war das immer so, meine besten Effekte hatte ich immer im Training, wenn ich krank war. Also nach so einer Krankheitsphase kam ich wieder und bin stärker geworden. Also wie ist denn hier los? Ja, aber vielleicht hat mein Körper einfach gesagt, komm, wenn du das hier nicht machst mit der Regulation, dann mach ich's halt selber.
Ja, du warst wahrscheinlich halt durchgehend so Overreaching-Bereich. Und der Körper hat nun mal eine Pause gebraucht, um dann auch mal sich zu erholen. Aber ja, also ich sehe das auch hier zum Beispiel bei den Judokas, dass die, ich sehe die halt eigentlich fast nie so Maximalkrafttraining machen, mal ganz selten mal so schweres Kreuzheben vielleicht und schweres Bankdrücken, aber selten. Und eigentlich sehe ich sie sonst immer nur so Zirkel machen. Immer nur so typische Zirkel, wo du dann 30 Sekunden die Übung machst und dann halt auch durch Konditionsleiter durch und dann halt auch irgendwie so Medizinbälle gegen die Wand und halt auch dann mit Gummibändern, die dann irgendwo seitlich festgemacht sind, dann auch so wie eine Wurfbewegung im Judo, aber halt super schnell.
Ja, ja.
Ja, und ja, also hat bestimmt auch irgendwo so seinen Platz im Training, aber wenn wir doch, wie du ja auch schon gesagt hast, die Athleten eigentlich erstmal stark machen wollen und auch Ausdauer machen wollen, dann müssen wir doch einfach gucken, welche Methoden sind dafür am effektivsten. Und dieses Training in der Mitte irgendwo, das ist halt nicht optimal dafür, um jemanden stark zu machen. Es ist aber auch nicht optimal dafür, um jemanden ausdauernd zu machen, sondern man trainiert sich halt, ja, halt so in diesem spezifischen Bereich halt nur besser. Aber es macht wahrscheinlich mehr Sinn, erstmal einfach nur stärker zu werden. Und wenn ich da jetzt an den Kanu- und Rudersport und so weiter denke, dann denke ich mir direkt so, okay, wenn die jetzt mit, keine Ahnung, mit 40 Kilo zum Beispiel Bankziehen machen, und dann halt eben auf 3 Minuten oder keine Ahnung was, dann wollen die ja, ich habe mit einem Ruderer, Name fällt mir jetzt auf die Schnelle natürlich nicht ein, auch schon mal einen Podcast gemacht. Und die mussten, glaube ich, mit 40 Kilo Bankziehen machen, aber mit einem Metronom. Das heißt, die mussten halt die gleiche konstante Geschwindigkeit aufrechterhalten.
Schönen Rhythmus, ja.
Und dann ist er schon direkt, also wenn man das als Test nehmen möchte, das Problem, dass es ja eigentlich egal ist, was die da als Ergebnis haben, weil wenn der andere das gleiche mit 50 Kilo hinkriegen könnte, hat er ja mehr davon. Weil am Schluss ist es ja so, wenn du mehr Kraft reinbringen kannst bei der gleichen Frequenz, dann ist dein Boot ja auch schneller. Und darum geht es ja am Schluss dann auch. Also es geht ja irgendwann am Schluss immer auch darum, einfach nur stärker zu werden erstmal. Also du musst halt mehr Kraft auf dieses Paddel oder Ruder oder sonst irgendwas halt reinbringen, dass du am Schluss dann schneller sein kannst. Und dann die Frequenz wird ja dann auch wahrscheinlich ähnlich bleiben oder vielleicht sogar noch mal ein bisschen niedriger oder die Anzahl wird niedriger, weil du ja dann mit jedem Zug oder Schlag oder Druck oder wie man das alles nennen mag, dann noch mehr Strecke zurücklegst und so weiter. Deswegen, ja, also dieses Niemandslandtraining würde ich es nennen
in der
Mitte.
Auf jeden Fall. Ja, also absolut, also gerade das ist so eine Sache, diese Tests, die dann, ich sag mal, mit festen Gewichten gemacht werden, die also relativ klar vorgegeben sind. Mittlerweile gibt es bei uns so Ranges, aber es ist trotzdem immer noch auf eine gewisse Art und Weise vorgegeben, von bis, ne, so ich sag mal plus minus 15 Kilo. Und ja, also letztlich ist es so, wenn wir jetzt bei diesen 50 Kilo oder sowas bleiben, ich sag mal, wenn ich 2 Minuten ziehen soll und 50 Kilo ist das Gewicht, mit dem ich ziehen soll und ich bin in der Lage 80 zu ziehen, ne, dann sind die 50 Kilo ein relativ schweres Gewicht für mich und das 2 Minuten zu ziehen ist eine Herausforderung. Und ich werde sehr wahrscheinlich irgendwann nicht weiterziehen können. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich eben 100, 120 Kilo ziehen kann und muss die 50 Kilo ziehen. Dann schmeiße ich die ja durch die Gegend und sage nach 2 Minuten, wir können auch weitermachen, wenn du willst, ne? So, also da das halt eben Ausdauer dann natürlich auch so gewonnen werden kann letztlich, ne? So und ja, im Boot, ne, also wenn ich jetzt nicht sonderlich viel schwerer werde, und selbst das ist im Boot nochmal eine andere Geschichte, ist nicht so schlimm schwerer werden wie beim Laufen tatsächlich, aber wenn ich grundsätzlich einfach auch stärker werde, um dann letzten Endes um das gleiche Tempo zu fahren, kann ich am Ende weniger relativ Kraft aufbringen oder muss ich weniger von meiner relativen Kraft aufbringen. Und so spare ich mir Energie und werde letztlich ausdauern. Mhm. Genau. Und so habe ich mir das halt selber auch immer erklärt. Und wie du schon sagtest, es viele Wege führen letzten Endes nach Rom. Oder Rom ist auch sicherlich was hinter. Also ein guter Kollege von mir, der sagte mal, ja, das ist auch so ein bisschen so ein, also für ihn geht es so mehr darum, dass die Leute das Quälen lernen.
Ja.
Also dieses so 2 Minuten lang sich da durchwemsen und quälen. Ja, das mag definitiv ein wichtiger Effekt sein. Da muss man nicht drüber streiten. Aber wie gesagt, meine Philosophie war immer gut, das kann ich denen aber auch auf dem Wasser beibringen, genau, wo es vielleicht mehr Spaß macht, weil das die Sportler ist, die sie halt ausüben. Das ist so mein Gedanke dabei. Aber wie gesagt, viele Wege führen am Ende dann immer nach Rom, aber für mich als Trainer war es immer so, ich kann mir nicht gut erklären, warum ich das machen sollte. Ich finde keinen Grund. Und wie gesagt, gerade an dem Punkt, wo ich das weggelassen habe und nichts passiert ist, da habe ich mir dann gedacht, warum sollte ich es machen? Und für mich kommt noch eine weitere Rolle oder Geschichte da rein, wie du das auch gerade sagst, bei den Judokas, das gibt es ja bei ganz vielen Sportarten, oder auch wenn du an CrossFit denkst, so dieses gewisse Übungen immer wieder hochfrequent wiederholen unter Ermüdung, die Technik bricht zusammen. Also ich bin jetzt nicht so der Technikguru, der sagt, du musst immer perfekt Technik oder sowas haben, aber wenn ich halt in die Ermüdung regelmäßig da reinarbeite und dann immer, ich sag mal, die Würfe oder so immer unsauberer werden, meine Bewegungen immer unsauberer werden, da schaffe ich doch Verschleiß und da schaffe ich mir gegebenenfalls eine riesen Verletzungsgefahr an. Und das, finde ich, ist dann oftmals überhaupt nicht gesehen. Dann wird irgendwie darüber diskutiert. Also es war bei uns dann so, ne, müssen wir einen Maximalkrafttest Bankdrücken machen, weil der könnte ja die Schulter kaputt machen. Aber 2 Minuten lang Bankdrücken war kein Ding. Das musste auf jeden Fall gemacht werden. Das wurde gar nicht hinterfragt. Wo ich mich dann frage, das passt nicht. Also eine viel kontrolliertere Bedingung, einmal maximal rausdrücken im Vergleich zu 2 Minuten lang, gib ihm irgendwie das passt nicht.
Ja, ich weiß noch, damals, als es mit CrossFit so losging, gab es dann mal so eine Zeit, wo dann auch so ehemalige Gewichtheber dann auch einfach mal so CrossFit, welche von diesen Benchmark-Workouts dann gemacht haben, wo dann halt auch irgendwie Handstand-Liegestützen dabei, ich glaube Kong heißt das eine, das sind irgendwie so Handstand-Liegestütze, dann irgendwie ein paar Muscle-Ups, glaube ich, und irgendwelche Squat-Cleans oder sowas mit einem relativ hohen Gewicht. Und da war es halt krass, dass die halt da relativ easy durch sind mit einer guten Zeit direkt, obwohl die noch kein CrossFit gemacht haben und halt davor auch also nicht groß Ausdauer trainiert haben. Aber weil halt einfach, die waren so stark, dass halt 3 Handstandliegestütze super easy waren für die, vor allem mit Beinschwung noch. Und das Umsetzen war auch so einfach, die mussten gar nicht runter, die konnten halt locker Power Clean machen, weil sie halt eben so stark waren. Und dann ist es natürlich deutlich einfacher und dann kannst du auch öfter machen. Und das ist halt so dieses, warum es halt auch nie schadet, erstmal stärker zu sein. Also so wie es beim Marathontraining nicht schadet, schadet es auch beim Judo, beim Ringen und beim Rudern halt nicht. Und gerade wenn man sich dann auch mal überlegt, wahrscheinlich bei dir im Nachwuchsbereich damals, wenn die Jungs halt noch nicht so stark waren und du dann sagst, okay, ich kann mit vielleicht 2-mal die Woche oder vielleicht auch sogar dann irgendwann mal schon mal 3-mal die Woche mit einem super simplen Krafttraining einfach nur schwere Kniebeugen, schwere Klimmzüge vielleicht und vielleicht noch irgendwie Schulterdrücken oder Bankdrücken oder sowas. Nur die 3 Übungen und 2-3 Sätze davon kann ich die erstmal deutlich stärker machen, ohne sonst was anderes zu machen. Warum soll ich dann irgendwie schon, keine Ahnung, Zirkel machen mit 50 Übungen? So, wenn das doch ausreicht. Mhm. Und als Athletiktrainer soll eigentlich immer dein Ziel sein, die Sportler so zu trainieren, dass sie ihre Sportart mehr trainieren können. Und wenn du dann halt eben die Wahl haben kannst zwischen, okay, du musst 5-mal die Woche zu mir in den Kraftraum kommen, damit ich dich stärker machen kann. Oder du kannst auch nur 2-mal die Woche kommen und ich mache dich stärker. dann ist es natürlich erstmal besser, weil er halt dann mehr seine Sportler trainieren kann.
Ja, absolut. Ne, da sind wir wieder bei dieser Needs Analysis. Das ist so, das wird uns damals bei mir, ich habe ja meinen Master in Strength Conditioning gemacht, also im deutschen Athletiktraining, und das wurde uns eigentlich immer eingebläut. Ne? Also du musst immer erstmal, guck dir an, was braucht der Sportler, was braucht die Sportart. Ne? Also sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die Sportart braucht, ich sag mal, gewisse Fähigkeiten, und dann habe ich hier meinen Sportler, der hat vielleicht eine gewisse Anzahl von diesen Fähigkeiten schon gut ausgebildet, also ja. Muss ich nicht alle diese Fähigkeiten mit ihm noch und nöcher trainieren, sondern ich gucke mir an, welche Fähigkeiten es noch braucht. Mein Lieblingsausdruck ist da eigentlich immer Stärken und Schwächen. Also ne, das, ja. Was ich vielleicht schon kann, versuche ich natürlich weiter zu machen und dann aber gleichzeitig natürlich die Schwächen irgendwo aufzuarbeiten. Aber eben ja, letztlich muss das Ziel immer sein, dass der Athlet möglichst viel spezifisch in seinem Training machen kann. Also für an seinem Hauptziel arbeiten kann. Ja. Ne? Und ne, ob es jetzt wie ein Athlet ist wirklich, oder man jetzt an so einen Freizeit-Hobbysportler denkt, der dann muss sich halt auch überlegen, okay, was ist denn mein Ziel? Will ich jetzt so viel Muskeln aufbauen, wie es nur geht? Oder will ich einfach nur allgemein fit und gesund sein? Oder will ich jetzt demnächst eben das erste Mal einen Halbmarathon laufen und bin mir so gar nicht sicher, ob ich das schaffe? Ja, also dann muss ich entsprechend meine Prioritäten entsprechend verteilen. Und klar, kann es sein, dass ich eben an den Trainingsvariablen drehe. Klar kann es auch sein, dass ich sage, okay, ich kann vielleicht auch meinen Alltag optimieren. Ja, ich könnte mehr schlafen. Ja, ich könnte mehr essen. Und das, gegebenenfalls kann ich dann das Training einfach mehr machen und nichts verändern, sage ich mal, inhaltlich so groß. Einfach nur, weil ich vielleicht nochmal an diesen Schrauben drehe. Das geht. Aber ich glaube, das kriegen die meisten halt eigentlich nicht unbedingt hin. Weil es dann schon auch nochmal eine harte Aufgabe ist, seinen Alltag oder seine Ernährung entsprechend anzupassen. Und dann ist es vielleicht schon ganz klug und clever, einfach zu sagen, okay, was kann ich denn in meinem Training jetzt sofort verändern, dass ich zielorientierter unterwegs bin?
Ja, ich sag auch immer beim Athletiktraining, Lücken füllen. Schau, was du schon im Training vielleicht hast und viel machst, was du eigentlich aber noch brauchst, aber halt eben deinem normalen Training nicht abgedeckt hast. Also wenn du zum Beispiel schon in diesem mittleren Bereich trainierst und ganz, ganz viel so Kraft, Ausdauer und so gemischtes Training machst, dann mach halt nicht noch unbedingt mehr davon außerhalb, sondern mach halt eben vielleicht die Sachen, die noch fehlen. Also eben reines Maximalkrafttraining und reines irgendwie Steady-State-Cardio, langfristiges Ausdauertraining. Und das ist dann vielleicht auch für die, ich nenne es mal Hobbysportler, die halt Fitness allgemein haben wollen, also irgendwie Muskelaufbau und Kraftzuwächse haben wollen, aber eben auch Ausdauer. Dann, wenn die dann eben, oder vielleicht aus dem Kraftsport kommen und mit Ausdauer anfangen wollen, dann viele tendieren dazu, dann erstmal so ein Intervalltraining zu machen, so Tabata-Geschichten und Zirkeltraining und so. Aber wenn man sich mal den Herzfrequenzverlauf anschaut von einem Krafttraining und von so einem Intervalltraining, dann sind die relativ ähnlich. Kurze Spitzenbelastungen, wo der Puls stark hochgeht, und dann diese Pausen. Und dann macht es vielleicht dir erstmal mehr Sinn, vor allem wenn man halt kein konkretes Ziel hat, mit Steady-State-Cardio anzufangen und halt eben lange niedrig-intensive Belastungen reinzumachen. Verträgt man meistens in der Regel auch besser und öfter. Also wenn man, klar, das erste Mal laufen ist halt mies, da denkst du stirbst und du kannst nicht mehr nach 10 Minuten, und wird aber von Einheit zu Einheit echt schnell besser, und dann merkst du am nächsten Tag eigentlich auch nichts mehr davon, dass du irgendwie krass müde Beine hast oder so. Also außer du machst natürlich einen harten Lauf, der lange ist, aber wenn es so ist, lockerer Lauf, wo du währenddessen noch ein bisschen quatschen könntest zum Beispiel, oder heutzutage, glaube ich, sagen sie Zone 2 Cardio dazu, ja, also so im Endeffekt einfach ein lockerer Lauf, dann ist es auf jeden Fall ein Trainingseffekt, den du dann bekommst. Aber du hast halt echt am nächsten Tag eigentlich keine müden Beine und kannst wahrscheinlich auch optimal noch Oberkörper trainieren, aber könntest auch Beine trainieren. Aber das ist natürlich dann wieder so eine Sache, da kommt es drauf an, wie oft trainierst du, wie viel Zeit hast du und so weiter, was legst du wann hin, machst du alles an verschiedenen Tagen. Und dann kann man natürlich schon sagen, okay, oder ich weiß nicht, ob es da auch schon aus der Wissenschaft vielleicht Empfehlungen gibt, die man jetzt ableiten könnte, dass man sagt, wenn man Beintraining macht, dann vielleicht am Montag das Beintraining, am Dienstag den Lauf, am Mittwoch Oberkörpertraining, dann hast du halt so diesen Rhythmus, der ganz gut funktioniert und halt dein Beinkrafttraining nicht leidet von der Ermüdung, von dem Ausdauertraining.
Also tatsächlich, nee, also wie gesagt, die Wissenschaft, beziehungsweise das Erste ist dann halt so eine Meta-Analyse und das wäre dann wieder diese Meta-Analyse von Schumann, der ja grundsätzlich eigentlich festgestellt hat, gut, was wir so wissen und sehen, gibt es da eigentlich gar nicht, also keine wirklichen negativen Effekte, die man dazu erwarten hat, außer jetzt in Bezug auf die Schnellkraft gegebenenfalls. Und da dann auch unabhängig von der Art und Weise, wie es sequenziert ist oder sowas. Also klar wird es sicherlich sinnvoll sein, es so ein bisschen voneinander wegzulegen, wenn es denn möglich ist. Aber was du sagst, ist also letztendlich ist genau das, was ich auch immer, ich sag mal, denke, sage und auch jetzt gerade bei mir selber mache. Also es ist immer dieses, also in dem Fall auch das fancy HIIT-Training, High-Intensity-Interval-Training, Vollgas draufhauen, ne, so kurz und schmerzvoll und das bringt das meiste, so nach dem Motto. Also A ist es ja die Sache, wir wissen gar nicht so wirklich, wie lange funktioniert es denn wirklich und ab welchem Punkt kommt dann ein Plateau und was hast du dann davon? Und ich weiß, also letztlich ist es so, gerade am Anfang, man macht was Neues dazu und weiß noch nicht so genau, wie der Körper drauf reagiert und wie gut es funktioniert. Dann denke ich mir auch, mach mal erstmal die ruhige Kugel, weil du wirst am Anfang von allem besser. Das ist ja auch ganz klar. Es ist egal, was du machst, du wirst besser. Vielleicht wirst du auf sehr kurze Zeit gesehen von dem Hit im ersten Moment krasser, schneller, besser werden. Weil ja, so gerade wenn nachher dein Test ist, sag ich mal, ein All-Out-Rennen über 5 Minuten oder sowas, was du jetzt machen willst. Aber die Frage ist halt, machst du es jetzt, um in 3 Wochen direkt eben am 5-Kilometer-Lauf mitzumachen? Oder machst du es, um eben langfristig laufen zu gehen oder sowas? Ne? Das ist tatsächlich auch eine, also erstens ist eine Frage, die mir dann auch jetzt schon öfter gestellt wurde, wie ich denn jetzt trainiere, also ne, auch von Intensitäten und mache ich auch mal schnelle Läufe und so. Und tatsächlich, ich mache erstmal gar keine schnellen oder gerade, also Intervalltraining mache ich gar nicht. Ich will erstmal gucken, wie gesagt, so, dass ich mit dem Volumen klarkomme, dass ich mir mit mir selber irgendwie einig bin, dass das funktioniert, mein Körper irgendwie klar aufkommt. Und auch, ich sage mal, so Sachen wie ich sag mal, Sehne etc., also dass die auch wirklich weiß, was da auf sie zukommt. Und wenn ich dann ein bisschen länger drin bin, dann werde ich sicherlich auch mal Intervalle oder sowas dazu machen. Ist aber für mich auch echt so, dass das, was hinten angestellt wird. Und klar, anders, ich hatte das letztes Jahr noch, da hatte mich jemand gefragt, ob ich, der will jetzt in ein paar Wochen an einem Wettkampf teilnehmen, wie soll er trainieren? Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, das Beste, was du machst, wenn du jetzt in so kurzer Zeit so schnell wie möglich da sein willst, dann trainier genau das, was du da machst. Ne? Also, weiß nicht, dann geh, wenn du jetzt einen 5-Kilometer-Lauf machst, dann sieh zu, dass du auf jeden Fall einmal die Woche einen 5-Kilometer-Lauf machst. Ne? Also, vielleicht nicht mehr in der Woche davor oder so, aber bis dahin, gewöhne deinen Körper genau an das, was er machen soll. Das funktioniert halt kurzfristig gut. Aber ja, wie gesagt, dann muss man auch damit rechnen, dass vielleicht andere Dinge darunter leiden.
Ja, genau, das ist ja auch, das braucht man es schnell, was braucht man akut, also klar, wenn es ein Powerlifter zuhört, der aber auch Ausdauertraining machen möchte, vielleicht aus dem Gesundheitsaspekt raus, dann mach halt in der Wettkampfvorbereitung die 8 Wochen davor halt vielleicht kein Ausdauertraining mehr, weil da macht es natürlich dann weniger Sinn am Schluss, ja, dann machst du nur noch dein Powerlifting, aber danach, ja, kannst du wieder ganz easy loslegen und dein Ausdauertraining integrieren. Und da habe ich ja also selber schon die Erfahrung auch gemacht und auch von anderen Leuten auch schon oft gehört, dass sie sich erstmal besser fühlen, wenn sie es auch machen und teilweise dann auch besser performen. Ja, also es schadet wahrscheinlich gar nicht. Ja, also wenn man es halt natürlich auch angepasst macht und eben nicht übertreibt. Und das ist, glaube ich, am Schluss dann die große Kunst, wie viel kann man von was machen, dass es halt eben nicht zu viel wird insgesamt. Und ja, also das ist am Schluss halt. Aber das ist dann wieder so individuell, dass man da wahrscheinlich kaum irgendwelche Empfehlungen geben kann. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste am Schluss ist ja, was wir halt sagen können, man braucht erstmal keine Angst davor zu haben, laufen zu gehen oder ein bisschen Cardio zu machen. Cardio killt keine Gains. Ich habe das früher natürlich selber auch gedacht, das war im Internet extrem krass, überall wurde es gesagt, die ganzen Powerlifter. Wenn ich aber jetzt zurückdenke, irgendwie die DVDs von Louis Simmons mit Jim Wendler und sowas und Dave Tate und Co., ja, die haben Bankdrücken mit der leeren Stange vorgemacht, irgendwie Technik, sind aufgestanden und waren außer Atem ohne Ende, ja, und das ist halt einfach brutal. Also mittlerweile sind auch alle von diesen Oldschool-Powerlifter-Typen, die machen alle mittlerweile kein Powerlifting mehr oder fast alle und machen jetzt alle auch Ausdauertraining. Und viele machen sehr viel Ausdauertraining, haben deutlich abgenommen, weil die sich halt einfach so scheiße gefühlt haben die ganze Zeit. Ja, also vom einfach vom Stuhl aufstehen zum Kühlschrank laufen waren die schon außer Atem. Und deswegen, ich habe das früher selber auch nicht verstanden, warum die ganzen Leute, die so stark waren, dann irgendwann aufhören damit und dann auf einmal so Ausdauertraining machen. Ich dachte so, hey, Alter, was ist los mit euch? Kraft ist doch viel geil, also mach Krafttraining. Und heute bin ich auch in so einem Punkt, wo ich so denke, so, ach, dieses ganze Powerlifting und so ist eigentlich voll unnötig irgendwie. Also, was heißt unnötig, aber so diese Ausdauersache reizt dann irgendwann auch, warum auch immer. Also reizt mich mittlerweile auch, hätte ich früher auch nicht gedacht. Ja.
Also ich hatte in der Corona-Zeit, da habe ich mir selber mal vorgenommen gehabt, eine Massephase zu machen. Habe ich vorher nie so, ich habe, wie gesagt, nie so wirklich auf Ernährung geachtet. Ich esse, wie ich lustig bin. Und habe das dann da mal gemacht und hatte damals Startgewicht 75 Kilo und bin dann auf 88 Kilo hoch. gibt auch echt geile Vorher-Nachher-Bilder von mir. Also wirklich wie so ein Michelin-Männchen.
Ich meine, das Ding ist ja auch Corona, wo du dann viel zu Hause gewesen bist und dich wenig bewegt hast. Also wahrscheinlich macht es auch gerade in der Massephase eigentlich Sinn, halt eben vielleicht dein Cardio noch zu machen, dass es halt eben nicht so extrem wird.
Naja, warte. Ich war bei mir nicht so. Ich hatte schon viel Bewegung und ich habe halt in meiner Massephase, ich habe am Anfang auch Cardio gemacht. Also zweimal die Woche war Cardio entweder auch so, ich sag mal so Intervallzirkel, jetzt nicht im Sinne so Kraftausdauer, sondern einfach so ein bisschen hier die Ropes ballern, ein bisschen mit dem Medizinball durch die Gegend werfen und so einfach so, ne, das Herz-Kreislauf-System läuft und halt auch laufen gehen. Und bei mir war dann das Problem, war irgendwann, ich habe es nicht hingekriegt, noch mehr zuzunehmen, aber ich wollte noch ein bisschen was draufkriegen. Ich wusste aber nicht, wann ich noch was essen soll. Also ich habe da, also mein Körper verbringt, glaube ich, schon ganz gut. Und ich musste echt wirklich viel essen. Und dann war auch irgendwann der Punkt, wo ich so sagen, klar, hätte ich das noch irgendwie hinkriegen können, aber ich wollte durch die Ernährung, also nicht meinen Tag noch mehr diktiert bekommen lassen. Also hatte ich keinen Bock drauf. Und dann war einfach meine Lösung, okay, dann lasse ich das Cardio weg. Ne? Dann hörst du jetzt auf mit Cardio und verbrennst halt weniger Energie und dann kriegst du halt auch nochmal was drauf. Und das hat dann halt auch geklappt. Aber da habe ich einen riesen Einschnitt gemerkt, dann wirklich in meiner allgemeinen Fitness und auch bei der Durchführung dann des Trainings. Also es hat dann letzten Endes auch mein Training nachher negativ beeinflusst, weil ich einfach zusätzlich zu meiner Masse und allem dann eben auch noch eine schlechte allgemeine kardiovaskuläre Fitness hatte. Und dann, wie du sagst, ne, so nach jeder Wiederholung, nach jedem Satz, ey, du warst so außer Atem, so im Arsch und ja, also da ist es schon wertvoll und das Problem war damals halt vielleicht auch, ich hatte jetzt, und das war so im Winter halt, ich hatte dann zu Hause kein Fahrrad oder sowas, so ein stationäres, sondern wenn dann, ne, aber im Schnee oder was weiß ich, im Winter hast du jetzt auch keinen Bock, im Dunkeln mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, habe ich also nicht gemacht. Wenn, dann wäre es halt eben Laufen oder dieses Cardio, wie gesagt, so Intervalltraining oder sowas gewesen. Und ich glaube, wenn ich ein Fahrrad gehabt hätte, dann hätte ich mich einfach aufs Fahrrad gesetzt. Ne? 2-3 Mal die Woche zumindest irgendwie 40, 50 Minuten oder so ein bisschen locker durchtrampeln. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen und hätte diesen ganzen Prozess erleichtert, was ja so das allgemeine Fitnessgefühl angeht. Weil ich hatte dann danach, als ich gesagt habe, ich nehme jetzt ab, habe ich auch so Bock gehabt, Cardio zu machen, ne? Einfach weil ich merkte, boah, du brauchst es, das fühlt sich so gut an. Und da kam auch hinzu, ne? Ich habe dann abgenommen, aber ich bin weiterhin stärker geworden, weil einfach da ging noch was. Also das war kein Problem. Und ich glaube, dann, als diese kardiovaskuläre Fitness auch wieder ein bisschen wieder besser wurde, hat das halt auch nochmal einen Effekt gehabt.
Es gab ja vor ein paar Jahren noch diese eine Untersuchung, die, ich weiß nicht, ob sie verglichen hatten oder ob es zwei verschiedene Untersuchungen waren. Einmal joggen und einmal Radfahren und dabei Beintraining. Und dass dann da die Kraft und, ich glaube, es waren hauptsächlich Kraftzuwächse oder mal so Kraft- und Muskelauf, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Schon so lange her, dass ich das gelesen hatte, aber dass da das Fahrradfahren, also Fahrradergometer, da keine negativen Auswirkungen hatte. Das Joggen aber schon. Und da war es wohl darauf zurückzuführen, dass es halt strukturell einfach auch belastet durch diese Sprünge und Landungen jedes Mal beim Laufen, also diese Stöße, die dann halt zu Gewebeermüdung auch führen und das beim Fahrradfahren natürlich dann nicht der Fall ist. Denkst du, das ist wirklich relevant oder würdest du sagen,
das,
Laufen
geht genauso? Das ist eigentlich ganz lustig, weil also die meta-analysische, also ich nenne es mal meta-analysische, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, Evidenz ist genau andersrum letztlich gewesen, dass man sagte, okay, es ist eher das Radfahren, das gegebenenfalls also auf die Kraftentwicklung vielleicht einen Einfluss haben könnte. Und da ist es ein bisschen anders benannt, weil du hast, also beim Laufen, ist es ja gar nicht mal so, dass
Laufen ist das Herz-Kreislauf-System, was wirklich am Limit ist, und beim Radfahren ist es auch eine muskuläre Komponente, weil da ja nur 60% der Muskulatur arbeitet.
Also inwiefern jetzt das Herz-Kreislauf-System eine Rolle spielt, kann ich jetzt, also wie gesagt, war jetzt da auch nicht besprochen, es geht da eher in die Richtung, beim Radfahren hast du wirklich eine sehr isolierte Belastung des Quadrizeps. Und das merkt ja auch jeder. Wenn du mal ein bisschen intensiver Rad fährst, du hast relativ schnell so einen schönen Pump im Bein, ne? Im Quadrizeps. Ja. Und beim Laufen ist es halt so, du hast ja dann doch viel noch Dehnungsverkürzungszyklus etc. Das heißt, da sind andere Strukturen, die letztlich die Arbeit auch übernehmen. Und gegebenenfalls ist es dann auch eine Frage, wie viel Volumen und sowas. Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, spielt es, glaube ich, am Ende nicht unbedingt eine Rolle. Ich glaube, wenn ich sage, ich will ein dickes Bein kriegen, würde ich ja sagen, wenn du gut isst und alles, dann mach zusätzlich vielleicht noch dein Radfahren. Ich meine, guck dir die Bahnradfahrer an, die treten da alle ordentlich rein und die haben, glaube ich, nicht umsonst so einen dicken Quadrizeps.
Die machen auch echt viel Kniebeugen und sind auch scheiße stark, so wie die BMXer auch, aber
ja, aber ne, da, ich meine, die sind ja auch so ein geiles Beispiel für Hybridtraining und bloß nicht zu viel Ausdauer, dann kriegst du kein dickes Bein, also guckst du dir an. Ja. und wie gesagt, ein Teil dieses dicken Beines kommt sicherlich auch davon, dass eben dieser metabolische Reiz, der ja auch eben ein wichtiger zu sein scheint für Muskeldickenwachstum, dann entsprechend auch, wenn die ihre Intervalle oder was da fahren auf dem Rad, dann eben, die zeigen ihre Wirkung, würde ich mal sagen. Also klar machen die ein Krafttraining und starkes, aber da ist ja auch so, die machen ja vorrangig eigentlich schon auch eher ein Maximalkrafttraining oft, ne? Die wollen ein starkes Bein kriegen und ich sag mal, dieses Hypertrophietraining, das holen die sich ja dann eben eigentlich auf dem Rad. Da ist ja diese Belastung.
Den krassesten Oberschenkelpump, also Quadrizepspump jemals hatte ich nach Tabata auf dem Wattbike. Vom Widerstand her ist es wie beim Rudergerät, beim Concept 2 Rudergerät mit einem Luftwiderstand auch. Da hatte ich dann damals die Idee, so ja, ich mache jetzt auch Cardio und habe mich direkt als allererstes Mal gleich aufs Wattbike drauf gehockt und halt Vollgas das Tabata durchgezogen. Und ich lag 15 Minuten lang danach auf dem Boden, also halt davor gar kein Cardio gemacht, mich komplett abgeschossen damit. Aber meine Beine, die waren so krass aufgepumpt, also viel krasser als irgendwie bei 10x10 Kniebeugen, wo man auch einen heftigen Pump kriegt. Aber das war brutal. Und man kann halt schon auch echt beobachten, das konnte ich bei den ganzen BMXern immer beobachten, dass die alle, was das Mediales extrem krass ausgeprägt hatten, der so wie so übers Knie drüber hängt. Und dann schaust du die ganzen Powerlifter an, die haben zwar echt krass Oberschenkel auch, aber das haben die nicht so heftig. Und wenn man dann eben mal auf dem Rad mit einem hohen Widerstand und sowas maximal intensiv immer macht, dann merkt man vor allem halt auch da diesen krassen Pump. Ja, also da gibt es bestimmt irgendwo einen Zusammenhang. Weil halt diese Strukturen einfach auch krass arbeiten. Und wir wissen ja auch, dass metabolische Ermüdung auch ein Faktor für Muskelaufbau ist. Also spricht da auch erstmal nichts dagegen, auch das da zu machen, ja. Also gerade eben, wenn man dann sagt, dann ist man halt eher in diesem Ausdauerbereich, dann, wenn man sein Krafttraining macht, macht man halt dann eher auch im Maximalkraftbereich, um halt dieses Spannung und Neuromuskuläre halt auch dann reinzukriegen, so. Ja.
Ja, aber wie gesagt, um das nochmal kurz, ne, so grundsätzlich, also richtig, also das eine ist besser, das andere ist besser. Zumindest gibt es da keine klaren Befunde aus der Literatur. Wie gesagt, da gibt es halt mal die eine Studie, die findet so ein bisschen mehr in die Richtung und die andere ein bisschen mehr in die andere. Aber wie gesagt, da sind so viele Variablen, die dann halt oftmals, die man bedenken muss, die vielleicht in der Studie nicht berücksichtigt worden sind, wie zum Beispiel einfach, wie haben die sich ernährt, ne? Und das siehst du halt relativ oft, dass dann gerade in diesen Concurrent-Training-Studien die eine Gruppe hat zugenommen, die andere abgenommen oder die eine stagniert, die andere halt hat zu oder abgenommen oder. Da kann ich halt immer nur empfehlen, wirklich genau mal drauf zu gucken, weil das scheint schon oft eine Rolle zu spielen in meinen Augen. Und es gibt tatsächlich auch eine Übersichtsarbeit so ein bisschen zu der Thematik, die mal rausgekommen ist, die sich dann nochmal diese Hickson-Studie genommen hat und dann auch mal so indirekt den kalorischen Bedarf berechnet hat. Und dann auch ziemlich gut aufzeigen konnte, dass eben, wie gesagt, so, das war ja so Woche 6 oder 7, da ist dann der kalorische Bedarf in Relation zwischen den beiden Gruppen extrem auseinandergeklafft. Und wo man einfach sagt, okay, wahrscheinlich hat die eine Gruppe einfach es auch schwer gehabt, vielleicht die Energie dann noch zu sich zu nehmen. Und wenn ich mich jetzt auch nicht, also wenn ich mich nicht irre, war es tatsächlich sogar auch so, dass diese Concurrent-Gruppe halt auch eben, ich glaube, sie hat abgenommen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100% sicher. Mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal kurz offen gemacht. Genau, die hat abgenommen und ja, die Kraftgruppe hat halt zugenommen, ne?
Tja. Also das ist, ja, es ist natürlich dann deutlich, was dann in der Ernährung passieren musste, dass es auch so passiert. Also die natürlich dann viel mehr Training machen, die brauchen auch mehr Kalorien, um halt dann auch Gewicht zu halten und vor allem auch zuzunehmen. Und generell wissen wir ja, wenn wir am Abnehmen sind, dann werden wir wahrscheinlich erstmal akut nicht so leistungsfähig sein können, beziehungsweise die Erholung leidet auch darunter, wenn man halt im Kaloriendefizit ist. Das ist einfach, das ist ja klar. Also vor allem langfristig
absolut,
gesehen, ja.
Klar.
Weil die werden wahrscheinlich ja nicht in Woche 6 oder 7 akut abgenommen haben, sondern die werden wahrscheinlich konstant einfach abgenommen haben und konnten es bestimmt ein paar Wochen halt einfach noch halten, die Leistung, aber irgendwann ist es einfach zu viel und dann geht's halt nicht mehr. Aber vielleicht ja, für alle, die jetzt zuhören, die das jetzt hören und dann sich jetzt überlegen, ja, okay, was bedeutet das für mich am Schluss? Wenn wir jetzt nicht sagen, wir wollen den Marathon unter 2 Stunden laufen oder wir wollen eben, keine Ahnung, 800 Kilo totalen Powerlifting machen und dazu einen Marathon laufen oder sowas, sondern wenn wir uns im ambitionierten Hobbybereich befinden, dann ist wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr jetzt mit dem Ausdauertraining auch anfangen wollt oder euch überlegt, ich mache jetzt Ausdauertraining, dann sucht euch das raus, was euch Spaß macht. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt erstmal. Ja, ja, also da kann absolut, ich euch dann noch so empfehlen, ja, in dem Fall bei dir wahrscheinlich Fahrradfahren viel besser als Laufen oder Rudergerät oder sowas. Aber vielleicht hast du kein Fahrrad oder vielleicht hast du keinen Bock auf ein Fahrrad, muss man halt in der Regel länger hocken, als wenn man zum Beispiel laufen geht, um es vergleichbar zu haben. Hast die Zeit auch nicht. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt auch gerade gesagt haben, ja, vielleicht macht er so Steady State, so lange Belastung, niedrig intensiv, macht wahrscheinlich vielleicht für die meisten erstmal eher Sinn. Wenn du aber halt nur 15 Minuten Zeit hast, dann bringt es halt nichts, wenn du langsam 15 Minuten da joggst, sondern dann mach halt 15 Minuten schnell, mach Intervalle oder mach so ein Hit-Training oder irgendwas in der Richtung. Dann es muss halt passen und vor allem muss es halt auch Spaß machen. Und dann sind wir zwar vielleicht nicht beim Optimum, aber wir sind in der Regel trotzdem noch sehr, sehr nah dran. Und ich glaube, die meisten Leute machen sich da einfach zu viele Gedanken und zu viel Stress auch, weil sie halt denken, ah, ich muss immer das irgendwie so optimal machen mit meinem Training und die Belastungen müssen alle immer optimal sein. Aber es gibt wahrscheinlich fast nie ein Optimum und es muss nur gut genug sein. Ja, also solange es Spaß macht und man Fortschritte macht, passt doch erstmal alles.
Klar, und wie gesagt, die Effekte, von denen wir da ja auch reden, die Literatur auch teilweise dann da zeigt, also wenn welche gezeigt werden, das ist ja auch in einem Bereich, der interessiert 99% der Welt nicht, also oder sogar 99,9% der Welt nicht. Also sich darum Gedanken zu machen, ist halt irgendwie auch einfach überflüssig, muss man so sagen, ne?
Ja.
Klar, es gibt dann immer welche, die schmeißen da mit Claims um sich, aber ja, da sollte man sich echt vorhüten, sich da das einfach zu sehr für bare Münze zu nehmen. Und ich glaube, sehr klug ist es einfach, wenn man anfängt, egal was man macht, wie du es schon sagst, mach das, worauf du Bock hast, und dann hör halt auf deinen Körper auch ein bisschen. Also es ist vielleicht ganz gut, schon vorher in sich reinzuhören und dann mal zu gucken, okay, was verändert sich, merke ich irgendwo was? Was bei mir jetzt nur so als kleine Anekdote zum Beispiel der Fall war, ich habe dann doch relativ schnell gemerkt jetzt, okay, so ein bisschen habe ich Patellasehne gemerkt, aber habe für mich auch relativ schnell gemerkt, okay, ich mache gerade ein bisschen viel Beinstrecker, also so, ne, so im Krafttraining habe ich relativ viel Beinstrecker, weil ich eigentlich immer sagte, so, ich würde gerne meinen Quadrizeps ein bisschen dicker aussehen haben, sag ich mal, aber ich gesagt, okay, jetzt in dem Zusammenhang mit dem Laufen vielleicht nicht so die geile Idee und habe einfach, ne, also jetzt gar nicht das Gesamtvolumen im Beintraining runtergeschraubt, nur diese explizite Übung, die anscheinend dann doch nochmal einen Stress draufgebracht hat, der jetzt zusätzlich mit dem Laufen dann vielleicht ein bisschen viel war, da habe ich einfach reduziert. Ne? Und das war auch einfach ein bisschen in den Körper gehört und dann läuft's. Also war jetzt kein Problem, habe ich relativ schnell im Griff gehabt.
Ja, und wir hatten es davor noch mal eben dieses, die Interferenzeffekte, selbst wenn die jetzt da wären, dann sind die ja erstmal in der Regel so gering, dass die meisten davon gar nichts merken würden. Und auch wenn, selbst wenn wir optimieren würden und das alles dann besser machen würden, dadurch dann diese Effekte nicht mehr hätten, wenn es die auch gäbe oder wenn auch nicht, ist ja im Endeffekt erstmal egal. Die meisten, die zuhören, können wahrscheinlich deutlich einfacher mit anderen Stellschrauben viel mehr rausholen. Ja, also vielleicht einfach nur jeden Tag eine halbe Stunde mehr schlafen oder halt vielleicht bei der Ernährung ein bisschen mehr drauf gucken, mal das Eiweiß reinzukriegen oder. Also gibt es wahrscheinlich so viele Sachen, die halt erstmal viel einfacher, viel mehr noch bringen, bevor man dann sich den Stress macht und eben beim Training sagt, okay, hier ganz genau, welche Belastung wie und wann und wo und wie verteile ich die und so weiter. Und weil ich auch bei Instagram zum Beispiel schon immer wieder mal gefragt wurde, was halte ich denn von dem und dem? Also oftmals auch solche Leute, die dann so eben so Hybrid-Athleten sind und dann halt ihre eigenen Trainingssysteme meistens ja auch haben, so wie auch Alex Viada zum Beispiel damals. Ich weiß noch, als sein Buch, als er das rausgebracht hat, habe ich mir das auch angeschaut, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie der das gemacht hat damals, also sein Training und so weiter. Und generell, es spricht auf jeden Fall nichts dagegen, sich die ganzen Sachen mal anzuschauen. Ich würde halt nur nicht versuchen, das alles irgendwie eins zu eins nachzumachen, einfach mal nur gucken, okay, wie bauen denn die das Training auf? Also wie macht denn der das und wie macht der andere das und wie machen die das? Und dann auch mal beim CrossFit schauen, okay, wie machen die das mit ihrer Belastungsverteilung und so weiter. Und dann findet man vielleicht auch für sich einfach auch so die Methode, die dann am besten für dich dann auch passt, also in deinen Alltag mit reinpasst, in deine Art des Trainings reinpasst, in die auch Spaß macht, weil da gibt es halt am Schluss einfach kein richtig und falsch und viele Wege führen nach Rom. Du musst eben nur finden, welcher Weg für dich irgendwie am angenehmsten ist und vielleicht auch am meisten Spaß macht.
Absolut. Es ist am Ende immer ein Trial and Error und irgendwo auch ein Kompromiss, ne? So ein Kompromiss zwischen dem, was will ich und was kann ich. Unterschreibe ich total, also sich mal anzugucken, wie es andere machen, ist sicherlich hilfreich. Sich immer natürlich auch sehr bewusst sein. Also es gibt ja so, wie du schon sagst, so ein paar, die ja auch bei Social Media sowas dann da eben so als Hybridathleten ganz groß rausgekommen sind, sag ich mal, wo man dann aber auch manchmal, wenn man sich das anschaut, also ich bin jetzt kein Experte, was das angeht, aber schon auch denkt, also mit ganz rechten Dingen geht das dann vielleicht auch nicht immer alles zu. Gerade wenn die so exorbitante Volumina machen und dann was weiß ich für Körper noch haben, die so theoretisch auch auf Bodybuilding-Bühne stehen könnten. Also da muss ich dann doch hinterfragen, wie gut es läuft, ne, oder wie richtig es läuft. Und CrossFit, glaube ich, ist da schon echt ein guter Sport, um mal reinzugucken, muss ich gestehen. Wäre für mich, also auch wissenschaftlich gesehen, tatsächlich ein sehr interessanter Sport. Es gibt so zu allen möglichen Sportarten gibt es ja so Analysen, Trainingsintensitätsverteilung oder generell, wie ist das Training aufgebaut. In dem Bereich gibt es eigentlich so nichts Offizielles. Klar kannst du dir so ein bisschen angucken, was die da alle für Trainingsprogramme machen oder verkaufen, wobei das ja auch mal noch ein Unterschied ist. Das Trainingsprogramm, was sie verkaufen, das Trainingsprogramm, was sie machen, sind, glaube ich, auch nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuh. Ich bin mir fast sicher, dass auch Crossfitter sehr viel im niedrig und intensiven Bereich trainieren. Also sag ich mal, die jetzt wirklich da auf der ganz oben Ebene sind. Aber ich habe da keine Zahlen, Daten oder Fakten zu. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren und wie die halt ihren Alltag strukturieren, beziehungsweise das Training im Alltag strukturieren. Denke, da kann man sich schon einiges abgucken, aber auch da natürlich, klar, wenn ich jetzt an was weiß ich, hier die Top-Crossfitter denke, mit denen brauche ich mich jetzt nicht vergleichen, weil die machen halt nichts anderes. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber sich vielleicht mal so ein paar Nuggets da rausziehen und gucken, okay, das könnte vielleicht für mich funktionieren oder das nicht. Aber halt eben auch vielleicht wirklich mal gucken in so Sportarten, ja, wie es denn eben jetzt, sei es jetzt Kanu, Rudern, Schwimmen oder sowas, die ja auch alle davon leben, dass sie viel Ausdauer und viel Kraft machen. Und wie machen solche Sportarten? Und da selbst da wird man ja sehen, es gibt x, y verschiedene Philosophien und Strategien und viele davon funktionieren. Ja, und sich dann eben das so zusammenzubauen, sag ich mal, in seinem kleinen privaten Baukasten, wie es für einen selber dann passt. Weil wenn ich jetzt auch mich als Trainer denke, also ich begleite zum Beispiel momentan auch einen Master-Kanuten, noch so ein bisschen im Training, mache die Trainingsplanung, die ist auch nicht so, wie das mit den Athleten ist, mit denen ich arbeite, die viel jünger sind. Weil, also A, das Alter spielt eine Rolle, B, der berufliche Alltagsstress etc. spielt eine Rolle, Kind und Kegel spielen eine Rolle und Da muss ich sagen, da habe ich über, also es ist, läuft jetzt schon mehrere Jahre, dass wir zusammenarbeiten, und wir haben tatsächlich eigentlich da auch das Volumen immer mehr gekürzt ja, da an den Stellschrauben halt entsprechend gedreht, bis wir halt herausgefunden haben, okay, das ist das, was jetzt eigentlich ganz gut klappt und funktioniert. Weil ganz am Anfang war es tatsächlich so, da war es echt gefühlt immer so, boah, ich bin immer müde, ich bin immer kaputt, oder ich bin immer dem Trainingsplan hinterher, auch teilweise, weil man das dann eben gar nicht alles umgesetzt gekriegt hat oder sowas. Ist ja auch so eine Sache. Also was habe ich denn davon, wenn ich ein Training plane, was ich nicht umsetzen kann? Dann habe ich durchgängig dieses Kackgefühl, dass ich es nicht umgesetzt kriege. Also dann doch lieber vielleicht erstmal ein bisschen niedriger stapeln, ne?
Mhm. Ich habe es auch letztens erst wieder gedacht, als ich UFC geschaut habe, MMA ist halt auch eigentlich so krass einig, weil die sind alle super schnell, die sind stark und die kämpfen halt, wenn es Titelkämpfe haben, 5x5 Minuten mit einer Minute Pause dazwischen. Hm. Und das ist so krass eigentlich, es ist so extrem krass, das durchzuhalten. Also müsst ihr mal machen, einfach mal nur Schattenboxen, 5x5 Minuten und mal gucken, wie ihr euch danach fühlt, oder mal an den Boxsack nur gehen, ja. Also das ist schon extrem krass. Und es gibt von der UFC, von dem UFC PI, also Performance Institute, gibt es auch mehrere solche Reports, die sind ein paar hundert Seiten lang, wo Durchschnittswerte und so Zeug auch drinstehen, so Messwerte und sowas auch drinstehen von den ganzen Kämpfern dort. Also auch da kann man mal ein bisschen reingucken, ist schon echt interessant zu sehen. Und da kann man auch natürlich gucken, wie die ihr Training strukturieren. Gibt auch online von einigen Kämpfern so, wie die Wochen aussehen und sowas, wie die das machen. Auch wenn da sehr viel noch traditionell gemacht wird einfach, weil sie das schon immer so machen und so. Aber am Schluss funktioniert es halt doch auch irgendwie, und auch wenn es nicht Optimum ist vielleicht, aber da sieht man auch, die haben ihre Krafteinheiten, die sie machen, die haben ihre reinen Ausdauereinheiten, die haben ihre Skilleinheiten, die haben ihre Konditionseinheiten, so wie die Crossfitter ja auch im Endeffekt, also die ganzen Top-Crossfitter, da macht keiner von denen einfach nur diese Watts, sondern die machen ihre Krafteinheiten, die machen ihre Ausdauereinheiten, die machen ihre Skilleinheiten und die machen ihre speziellen, spezifischen Einheiten dann noch, ja, also dann halt eben wettkampfspezifisch, also verschiedene Worts im Endeffekt dann, die halt rankommen können. Also, ja, und da ist halt eben, ich weiß noch, ich habe von Rich Froning, als der noch so der Top-Typ damals war, eine Doku gesehen. Also, den Trainingsumfang, den der an dem Tag hingelegt hat und es anscheinend jeden Tag macht, das war sowas von unmenschlich. Wie du ja schon gesagt hast, ob es da mit rechten Dingen zugeht, sehr fraglich, vor allem dabei noch irgendwie so Low-Carb ernähren und so, weißt du, mit weiß auch nicht genau, also macht einfach, passt nicht so ganz zusammen, aber trotzdem sehr beeindruckend, die ganzen Umfänge, die halt fahren konnten. Aber am Schluss.
Das ist ja auch ein bisschen Survival of the Fittest.
Ja, genau. Natürlich auch, ja. Also deswegen will ich auch nicht unbedingt an den allerbesten orientieren, an den Top-Leuten, weil die vielleicht nur Glück hatten, durchzukommen mit dem, was sie machen, und viele andere halt eben nicht durchgekommen sind. Ja, also so ist ja oftmals der Fall im Spitzenbereich.
Ja, also ich finde, das ist immer noch das beste Beispiel, so wenn du dann noch an DDR-Zeiten denkst oder sowas, das ist ein System, das wird über alle drüber gestülpt, und dann ist halt, es ist für ein paar passt und für ganz viele nicht, aber ist egal, es sind immer noch genügend da, für die es passt und die sich drauf anpassen und die besser werden. Ja, deshalb war das aber nicht das beste Training, was die da gemacht haben, ne? Also es war ja auch viele Jahre dann, wo man wirklich, okay, wie haben die denn da trainiert? Was haben die denn krasses gemacht? Also klar, die haben auch noch entsprechende Substanzen gehabt und so, da brauchen wir nicht drüber streiten, aber das weiß man ja mittlerweile, dass andere Länder das gegebenenfalls auch gemacht haben oder auch immer noch machen. Insofern weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das der einzige Grund war, aber was die halt hatten, ist einfach, die haben eine riesen Kohorte theoretisch gehabt, konnten jeden dann nehmen, wie sie wollten, haben die dann erstmal alle das Gleiche trainieren lassen, und irgendwer ist eben, hat ne, Survival of the Fittest mäßig, hat sich eben da rauskristallisiert, dass er damit umgehen kann und ist darin durch besser geworden. Und gut ist, dass man aber vielleicht andere hätte auch so gut machen können oder vielleicht sogar besser, wenn man das Training für die anders gemacht hätte, angepasst hätte an deren Bedürfnisse. Da hat ja keiner jetzt irgendwie mal hinterfragt oder mal analysiert.
Ja, heute sind wir ja im Endeffekt da, weil wir ja eben nicht mehr die Menge an Athleten haben in Deutschland, sondern halt eben die paar, die wir haben, aus denen müssen wir das Beste machen. Und ja, gibt es wahrscheinlich Verbesserungspotenzial in vielen Fällen, aber da ist es mittlerweile auf jeden Fall so. Denkst du denn, es gibt irgendwelche so Empfehlungen jetzt für die, die zuhören, die Krafttraining und Ausdauertraining kombinieren wollen, die man geben kann? So, die so, ja, allgemeingültig ist immer schwer, aber so generell, so sag, ja, wenn du vielleicht beides an einem Tag machen muss, dann eher die und die Reihenfolge und vielleicht mit zeitlichem Abstand und so weiter? Oder ist es so an sich eigentlich noch alles unklar, dass halt irgendwie alles funktionieren könnte und wir gar nicht wirklich konkret sagen können, auf was man achten sollte vielleicht?
Ja, also ne, letztlich, wie gesagt, hängt es natürlich wieder extrem davon ab, was am Ende die Ziele sind und wie viel Training ich in Summe nachher machen kann und will. Aber grundsätzlich kann man sicherlich schon sagen, wenn ich jetzt beides trainieren will und weiß, mein Hauptaugenmerk ist Krafttraining, ich will stärker werden, ich will Muskeln aufbauen, ja, dann sollte ich eben schon mal gucken, dass das Krafttraining erstmal irgendwo vielleicht alleine steht, zuerst gemacht wird, dann kann ich auch das Ausdauertraining eigentlich wunderbar direkt hinten dran packen. Das sollte in dem Moment dann kein Problem sein. Aber ich würde nicht unbedingt das Ausdauertraining davor machen, weil dann will ich halt maximal frisch im Kopf, aber auch in der Muskulatur sein, um das Training umzusetzen. Oder ich kann es vielleicht auch zwischen den Tagen halt dann eben splitten und den einen Tag das eine, den anderen Tag das andere machen. Und dann würde ich schon halt gucken, okay, was ist denn vielleicht jetzt in dem Krafttraining vielleicht so das optimale Volumen für mich, um ja meinen Erfolg zu erreichen oder auch die optimale Intensität. Und dann eben gucken, wie viel Ausdauertraining kann ich da zusätzlich dann eben machen und vertragen, ohne dass es negativ beeinflusst wird. Andersrum, wenn mein Ausdauertraining mein oberstes Ziel ist, ne, dann drehe ich das vielleicht andersrum. Also je nach Phase, vielleicht mache ich auch mal das Krafttraining zuerst, weil ich glaube gar nicht mal, dass je nachdem, was für ein Ausdauertraining ich mache, dass es immer so krass von dem Krafttraining negativ beeinflusst wird. Ne, hängt dann auch, mache ich Hypertrophie vorher oder mache ich ein Maximalkraft- oder Schnellkrafttraining vorher, das sind natürlich nochmal Einflüsse. Grundsätzlich müsste ich dann halt gucken, gut, ich habe jetzt Ausdauer als Hauptziel, also was ist denn, ich sag mal so, die minimal effektive Dosis im Krafttraining, ne? Da gibt's ja mittlerweile auch viel Wissen zu, dass man sagt, okay, wenn du ehrlich bist, reichen wirklich ein paar wenige Sätze in einer Woche pro Muskelgruppe, um Kraft zu erhalten oder auch schon Kraft zu steigern. Also ne, wir reden da wirklich von Studien, die teilweise zeigen, ein Satz reicht oftmals schon, um Kraft zu steigern. Das ist halt enorm, wie wenig das ist. Und klar, es muss jetzt nicht bei jedem so sein. Vielleicht brauchst du dann nachher 4, 5, 6 oder so. Aber das ist halt immer noch weit weg von den Volumina, die manch anderer da abrockt im Training. Und wie gesagt, wenn ich dann eben das Hauptziel Ausdauer habe, dann sollte ich das vielleicht einfach mal ein bisschen reduzieren. So, dann fahre ich schon ganz gut. Und dann glaube ich, so ein bisschen kann man halt schon auch mit der Ernährung einfach dann spielen, gar nicht mal jetzt, ne, also klar, du kannst das alles hochkomplex machen, aber ich hätte jetzt einfach gesagt, gut, wenn ich weiß, ich mache jetzt ein bisschen mehr eben im Bereich Kraft und Ausdauer, dann sehe ich halt zu, dass ich eben in dem, gerade im Zeitraum des Trainings, vor dem Training, vielleicht auch zwischen den Trainingseinheiten, wenn ich sie halt direkt hintereinander mache oder so, dass ich da dann auch vor allen Dingen viel Kohlenhydrate zu mir bringe, dass ich da eben die Energie für habe, um das alles vernünftig durchzustehen. Und Eiweiß hat es ja gerade auch schon angesprochen, klar, Eiweiß spielt auch eine große und wichtige Rolle im Bereich Regeneration und natürlich auch Muskelwachstum, dass ich das halt irgendwie so halbwegs im Griff habe, ohne dass jetzt man da jetzt irgendwie anfängt, alles abzuwiegen oder sowas, nur dass man halt auf dem Schirm hat, okay, ich mache jetzt mehr, vielleicht muss ich jetzt auch mehr zu mir nehmen.
Ja.
Aber ja, also das wäre so das, was ich so grob einfach mitgeben würde. Und wie gesagt, die genauen Konditionen, welches Ausdauertraining oder welches Krafttraining und so, da gibt es eigentlich kein wirkliches klares Wissen zu. Aber ich glaube, so Common-Sense-Geschichten sind halt dann manchmal schon hilfreich. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache zum Beispiel vor meinen 400-Meter-Intervallen beim Laufen auf der Laufbahn, auf der Tatanbahn oder sowas, gehe ich jetzt vielleicht nicht vorhin und mache ein Hypertrophie-Beintraining, was so richtig krass schon ermüdend ist und mir eh schon den Pump des Lebens besorgt, und dann gehe ich auf die Laufbahn, dann kann ich eh nicht mehr laufen. Also da, wenn ich vielleicht vorher ein Krafttraining mache, vielleicht mache ich dann eher ein Schnellkraft oder ein bisschen Maximalkraft, aber so, dass ich halt eben nicht so krass ermüdet bin. Vielleicht habe ich dann sogar noch in dem Moment ein etwas besseres Lauftraining, weil ich ein bisschen voraktiviert bin.
Und vielleicht auch noch, wenn man sagt, man hat jetzt keine so konkreten Ziele, man möchte einfach stärker werden, Muskeln aufbauen und die Ausdauer verbessern, dass man vielleicht nicht immer versucht, alles gleichzeitig zu machen, sondern sich dann auch mal phasenweise eher dann für den Kraftbereich fokussiert und dann phasenweise für den Ausdauerbereich und das andere mal eher auf Erhalt setzt, weil zum Erhalten brauchen wir ja noch mal deutlich weniger als zum Aufbauen. Und da reicht's halt eben beim Krafttraining mit ganz, ganz wenig. Gerade wenn man schon lange trainiert, dann reicht's halt echt mit einmal die Woche so ein kleines bisschen was machen, dass man die Kraft erhält. Und vielleicht so ähnlich wie beim Muskelaufbauen und Fett verlieren auch, weißt du? Wenn man versucht, beides gleichzeitig zu machen, dann geht es meistens nicht ganz so gut. Wenn man aber sich auf das eine fokussiert, funktioniert gut. Und dann das andere und das immer so im Wechsel so ein bisschen machen und dann läuft es wahrscheinlich auch einfach langfristig gesehen auch ein bisschen besser. Ja, dass man dann eben Kraft und Muskeln aufbaut und aber auch die Ausdauer dann langfristig auch verbessern kann. Wenn man halt eben nicht versucht, auf Krampf über Jahre hinweg beides gleichzeitig durchgehend irgendwie extrem zu verbessern. Ja, weil gerade wenn man dann auch besser trainiert ist in beiden Bereichen, braucht es natürlich dann auch generell ein bisschen mehr, um halt dann auch sich in dem Bereich auch zu verbessern. Okay, denkst du, wir haben irgendwie alles angesprochen oder gibt es noch irgendwelche Punkte, die wir jetzt noch komplett gar nicht hatten? Also beim Thema.
Eigentlich würde ich sagen, ist es rund soweit. Was ich vielleicht als Anekdote noch ganz cool finde zu der ganzen Thematik, wie überhaupt dieses Thema Interferenzeffekt auch auf molekularer Ebene entstanden ist. Da hatte ich mich halt mal ein bisschen genauer eingelesen und mal geschaut und das Ganze bezieht sich eigentlich auf einen bestimmten Signalweg, den man da so ausgemacht hat, der quasi durch das Ausdauertraining die Krafttrainingsanpassung sozusagen vermindern soll oder gerade die Hypertrophieanpassung. Und was ich da eigentlich ganz amüsant fand, ist, dass man, also man hat das halt erstmal so in der Petrischale gemacht. Hat in der Petrischale letztlich einfach nur geguckt, okay, wenn ich eben genau dieses eine Molekül oder diesen Signalweg ausschalte, ja, dann scheint irgendwie dieser Kraftsignalweg dann entsprechend gehemmt zu sein. Also dass da irgendwie in der Petrischale funktioniert da was nicht. Und dann ist man hingegangen, okay, jetzt gucken wir uns das mal in Mäusen und Ratten an und hat dann einfach dieses bestimmte Molekül quasi ausgeschaltet und dann auch gemerkt, ja, die Kraftanpassung bei Mäusen und Ratten ist nicht so gut. Ne? Und dadurch kam das eigentlich erstmal alles so. Und es hat relativ lange gedauert, bis man das Ganze auch irgendwie im Menschen mal machen konnte oder sich angucken konnte. Und dann hat man aber irgendwie festgestellt, oh, Menschen ist das gar nicht so. Also das letzten Endes, man hat dann da Ewigkeiten rumphilosophiert, was dieser Signalweg alles ausmacht und dass der das Böse allen Übels ist. Und als man dann irgendwann in der Lage war, sich das eben wirklich gezielt anzugucken, hat man gemerkt, okay, der funktioniert anscheinend im Menschen nicht so, der Signalweg. Das läuft ein bisschen anders da. Und das fand ich einfach irgendwo spannend oder lustig so zu sehen. Und ist, glaube ich, auch so ein Takeaway, was man sich auch grundsätzlich immer nehmen muss, wenn man an die, ich sag mal, diese ganzen Influencer oder sowas denkt, die dann auch immer was raushauen, hey, die Studie hat gezeigt das und das ist total hilfreich, manchmal zu gucken, weil manchmal reden die auch von irgendwelchen Mäusen- und Rattenstudien oder sowas, wo dann theoretisch gezeigt wird, wie irgendwas funktioniert, aber man, ich weiß nicht, kennst du bestimmt dieses Mars Office Hours hier von Eric Traxler und so, die haben so einen Podcast, da hatte Eric Traxler, das fand ich ganz interessant, der hat das letztens irgendwie aufgebracht, dass es jetzt gerade auch viel in dem Bereich so in der Forschung bei den Mäusen gibt, wo man festgestellt hat, okay, es gibt halt ganz oft das Problem, dass man das auf den Menschen nicht so ganz übertragen kann, wie man das eigentlich meinte, weil man mittlerweile, diese ganzen Laborratten sind auch vom Gencode so verändert, dadurch, dass die zum Beispiel gar keinen Tag- und Nachtrhythmus kennen oder sowas, dass man das gar nicht mehr so übertragen kann, wie man das früher mal dachte. Und dass man dann festgestellt hat, okay, dass gewisse Medikamente oder sowas nur in diesen Ratten im Labor so wirken und bei Ratten, die dann letztlich, sag ich mal, einen normalen Tag-Nachtrhythmus kennen und noch einen normalen Gencode haben, schon da eben das Medikament anders wirkt. Und ja, wir aber immer davon ausgehen, dass die Laborratte dann quasi so uns hilft, das Ganze dann zum Menschen zu übersetzen. Das funktioniert halt oftmals nicht, ne? Und also das fand ich einfach ganz spannend in dem Bereich so. Und ich hatte dann, es gab mal so einen relativ prominenten Übersichtsartikel zu dem ganzen The Molecular Basis of Training Adaptation, wo sehr viel dann auch eben über dieses Concurrent Training gesprochen wurde und so ein bisschen analysiert wurde, wie das funktioniert und so. Und ich habe da mal reingeguckt, es gibt in diesem Teil des Artikels zu Concurrent Training waren dann 16 originale Quellen irgendwo benannt zu der Thematik, die das Ganze erklärt haben. Und da habe ich mal ein bisschen genauer reingeguckt und von den 16 Quellen sind genau 4 am Menschen gewesen und die anderen waren entweder an einer Ratte oder an einer Zellkultur. Das heißt also, diese ganze Idee und so, es basierte halt eigentlich vorrangig eben auf nicht auf Menschen, sondern eben auf entweder einer Petrischale oder eben einem Nager.
Ich meine, heute sagt man Hubermanism dazu, wegen Andrew Huberman, der sich ja auch immer so irgendwie eine Studie oder sowas mit so einem Mechanismus irgendwie dann rauspickt und dann sagt, okay, keine Ahnung, das und das hier und dadurch wird der und der Signalweg irgendwie angestoßen und der ist ja für Hypertrophie oder sowas oder für Testosteronproduktion. Und dann heißt es ja, wenn ich jetzt Butter esse, dann steigt mein Testosteronspiegel oder so ein Kram, weißt du. Also das beste Beispiel dafür ist ja einfach nur Leucin, die Aminosäure. Wenn wir die isoliert einem Menschen geben, dann steigt die Proteinsynthese an. Kann man mit 5 Gramm, glaube ich, sind es ja irgendwie, kann man die ja sogar maximieren. Und dann ist natürlich gleich, ah ja, geil, Proteinsynthese maximieren, das ist ja das Geilste für Muskelaufbau. Das heißt, wir geben den Leuten jetzt jede Stunde irgendwie 5 Gramm Leucin und haben die Proteinsynthese durchgehend hochgefahren auf Maximum. Das heißt, wir bauen ja Muskeln auf. Muss ja. Und dann testet man das und dann passiert halt gar nichts. Kein Effekt, ja. Also, dass man natürlich noch andere Aminosäuren braucht, um Muskeln aufzubauen, das ist das eine. Dass man Reiz braucht, also Training braucht, ist nochmal das andere. Und dann halt auch vielleicht Kalorienüberschuss und so weiter und so weiter. Aber das ist so, der Mechanismus an sich, klar, den gibt's irgendwie. Und in der Theorie macht's ja auch Sinn. Aber in der Realität, was dann passiert dadurch, ist halt dann im Endeffekt einfach dann nichts. Ja, genauso wie, keine Ahnung, wie war es immer mit den ganzen verschiedenen Proteinsorten mit Whey und Isolat und Hydrolysat und was weiß ich was und 15 Minuten, das andere 12 Minuten und das andere braucht 20 Minuten und keine Ahnung was und dann macht es ja natürlich einen Unterschied und boah, und dann haben die sich da verkünstelt mit ihren Theorien und in der Realität macht es einfach nichts aus. Und das Einzige, was am Schluss zählt, ist halt die Proteinmenge über den ganzen Tag im Schnitt pro Woche so, ja, dass du halt auf deine Proteine kommst. Und Timing und sowas am Schluss dann so irrelevant. Aber ja, das ist so, ja, wo die Influencer halt gerne drauf abgehen so, weil sie halt dann irgendwie wieder was sexy bewerben können oder sich dann irgendwie auch schlau darstellen können. Aber leider diese ganzen Sachen, die in der Theorie oft mal Sinn machen, funktionieren in der Realität einfach gar nicht. Und langweiliges klassisches Training, langweilige ausgewogene Ernährung, und das, was fehlt, noch vielleicht ein bisschen supplementieren. Und das war es halt. Viel mehr können wir nicht machen.
Ja.
Okay.
Es ist langweilig, aber ich finde es sympathisch, ehrlich gesagt. Es ist,
muss man sich auch eingestehen irgendwann. Okay, da ist, so viel können wir halt gar nicht machen, wie wir vielleicht immer denken.
Ja, schön. Es ist auch ein Riesen-Learning, was man da immer mitnehmen kann für sich. Ich bin auch oftmals, ich gucke mir, ne, du guckst halt so Instagram oder was weiß ich an und dann siehst du wieder die XY-ste Trainingsmethode oder auch Übungen und so und hier, dann sind das auch teilweise wirklich hochrenommierte Coaches und so und die machen dann dies und das und aber ich denke mir dann am Ende immer so, also wenn man ehrlich ist, im Grundlegenden reichen die Basics aber meistens auch und klar kannst du dann nochmal diese Geschichte machen, aber ja, also vielleicht in einem bestimmten Setting oder sowas, aber es verkauft sich halt nur das, ne? Es verkauft sich halt letzten Endes immer nur dieses Außergewöhnliche, weil, ja, es interessiert natürlich auch keinen, wenn jetzt hier jeder einfach sagt, ja, wir machen hier schwere Kniebeugen und wir machen ein paar Sprünge und so und dann läufst du nachher schneller, wenn du halt spezifisch auch sprintest, ne? So, dann wirst du besser. Aber,
Ja, ist wie beim Kochen, weißt du, es gibt 10.000 verschiedene Zutaten und es gibt auch ganz, 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 ganz seltene und verrückte Gewürze und sowas und die sind halt für vielleicht genau ein Gericht sind die halt perfekt und für alles andere sind sie aber scheiße und schmecken halt überhaupt nicht, aber für das eine ist es halt perfekt und der eine kocht, der halt das die ganze Zeit kocht, der lobt es durch den Himmel und jemand anderes, der es dann ausprobiert und auf seine Pizza drauf macht, der denkt so, Alter, das schmeckt ja voll eklig. Und so ist es halt mit den ganzen Übungen, mit den ganzen Trainingsmethoden, mit den ganzen Belastungen und mit Supplements und allem drum und dran, was wir in unserem Bereich auch haben, halt genauso. Es ist halt immer situationsabhängig. Ja. Und das macht es natürlich dann erstmal nicht einfacher, absolut, als Konsument auch, da durchzublicken, wenn halt wieder was Neues beworben wird oder der sagt, das und das ist besser als das und das. Es gibt selten was, würde ich sagen, was klar besser ist als was anderes im Vergleich, sondern es kommt halt immer darauf an, für was. Und das für was oder warum oder den Kontext, der wird halt oftmals gar nicht beachtet. Ja, und das ist halt das große Problem. Aber ja, ich würde sagen, wir schweifen ab von dem Concurrent Training. Dann bekommt zum Schluss mein Gast nochmal das Wort, so wie immer. Vielleicht magst du zum Fitnesswissenschaftskongress nochmal was sagen, weil du bist ja auch involviert. Ich weiß nicht, hast du diesmal auch einen Vortrag?
Tatsächlich, ja, ich nicht beim Fitnesswissenschaftskongress, sondern beim NSCA-Teil, okay, also bei der praktischen Session, habe ich die Ehre, das Thema Conditioning zu machen. Was eigentlich auch ganz lustig ist, weil ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und mir ist aufgefallen, dass dieser ganze Strength-Conditioning-Bereich eigentlich nur Strength ist und Conditioning absolut außer Acht oder ja ignoriert wird auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dann auch mal guckt, also was machen die denn so bei wirklich in Amiland bei den NCAA Kongressen und so an Themen im Bereich
sind Conditioning. Alles Strength Coaches.
Es gibt's einfach nicht. Es ist absolut wunderbar, dachte ich mir. Ja, also der Kongress letzten Endes muss sie mögen, sowas. Grundsätzlich kann ich aber immer nur sagen, es ist halt geil, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich meine, wir haben uns darüber auch so kennengelernt und sei es jetzt eben als Student, um überhaupt mal in Kontakt mit dem einen oder anderen zu kommen, der gegebenenfalls genau in dem Bereich, der einen interessiert, halt eben vielleicht relevant ist oder einem auch ein bisschen helfen kann. Oder halt auch einfach so untereinander mit den Leuten, die da sind. So, es wird alleine schon die Abendveranstaltung wird wahrscheinlich wert sein, die wir Freitagabend haben, dann dazu zu kommen, weil man da einfach ganz geil connecten kann. Und ja, also ich denke, dass allein das ist schon hilfreich. Und vielleicht auch manchmal, um zu verstehen, dass die, also wenn man, es gibt ja auch manchmal so diese Kluft zwischen, ja, die Wissenschaftler und machen ja ihre eigene Süppchen und sowas, ne? Und wenn man die Leute dann aber wirklich mal, ich sag mal, neben dem Vortrag kennenlernt und sich mit unterhält, wissen die auch sehr gut immer über die, ich sag mal, Begrenzungen der Wissenschaft und wo es vielleicht endet und können dir dann eigentlich nochmal ganz viel zusätzliches Input geben, was sie halt quasi in so einem Paper nicht schreiben, weil es halt eben, ja, also die wissenschaftliche Art und Weise zu schreiben verlangt halt gewisse Inhalte und meistens musst du es irgendwie mal konkret an was belegen können oder sowas und deine eigenen Gedanken und Ideen an Hypothesen, die vielleicht nicht irgendwie mit einer Quelle belegbar sind oder sowas, die bringst du da eigentlich gar nicht unbedingt auf Blatt Papier. Und das ist halt dann geil in so einem Kongress, gerade in dieser Aufmachung, weil es halt sehr familiär und easy ist, sage ich mal. Also ich glaube, da kann man schon echt ganz cool connecten und schauen, was man da so für die Zukunft für sich noch mitnehmen kann.
Ja, genau, sehr cool. Gut, dann alle Zuhörer, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
Ciao.